Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konstruiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass sie auch auf den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg eingesetzt werden kann.
Hi, are we on now?
Demat, Timeless.
Hallo, Cyril.
Und Demat an alle zum Schlüsseltechnologie-Podcast Folge 53. Wir hatten hier beim Start Probleme mit der Technik, deswegen haben wir uns entschieden, wir machen jetzt doch lieber was mit Holz.
Ah ja, okay. Dann wird einem das umgedreht.
Ich glaube, du kennst dich damit ein bisschen aus?
Ich hörte sowas, ja.
Dann erzähl mal.
Lieber was mit Holz. Also wir hatten sozusagen gedacht, es geht heute mal da ein bisschen darum, dass ich mal was dazu erzähle, was ich so mache. Und wie ja sicher einige schon wissen und wie auch gelegentlich schon mal zur Sprache kam, bin ich ja Tischler. Oder wie es auch
mittlerweile andere... sogar Tischlermeister.
Ja, ich würde jetzt aber erstmal bei dem Gewerk bleiben und weniger beim Titel.
Das okay. Na, man muss ja auch, guck mal, das ist wie beim, wenn man vor Gericht erscheint als Gutachter, dann muss man erstmal beweisen, dass man überhaupt Kompetenz hat, von diesem Thema zu sprechen. Also da kann man schon mal nochmal diese ganzen Zettel vorzeigen, die ansonsten in der praktischen Erfahrung so zumindest in meinem Job relativ wenig Relevanz haben. Bei dir sieht das vielleicht ein bisschen anders aus, weil damit ja auch bestimmte rechtliche Eignungen einhergehen.
Ja, das ist im Prinzip so. Und ich habe auch tatsächlich einen dicken Ordner mit solchen Zetteln, den ich dann zu Gericht mitnehmen kann. Das wird kein Problem sein. Aber das ist ja für hier erstmal wenig entscheidend. Ich bin ja, wie gesagt, schon Tischler. Und wie das in manchen anderen Regionen Deutschlands oder des deutschsprachigen Raumes heißt, Schreiner.
Also das ist so wie mit Berliner und Pfannkuchen. Das ist wirklich nur eine regionale Unterscheidung.
Tatsächlich ist das
so. Ob man halt Tischler oder Schreiner sagt.
Ja, genau. Und um da drauf zu kommen, was diese Leute eigentlich machen und ich so mache, fangen wir mal damit an, was wir nicht machen.
Computer programmieren.
Nee, aber so eine kleine Gewerksabgrenzung. Weil ja, Tischler, Schreiner arbeiten mit Holz. Zwar nicht ausschließlich, aber eben auch. Das tun aber auch andere Gewerke. Und da gehen wir jetzt mal so ein bisschen der Reihe nach durch. Da gibt es nämlich noch ein paar andere. Ja, ich habe einfach mal so ein paar rausgesucht, die mir direkt eingefallen sind. Angefangen habe ich mit dem Drechsler, der also auch so ein Holzgewerk ist und naja, heutzutage eher so ein bisschen ins Kunsthandwerk fällt.
Drechsler, ja, das hat man so eine Vorstellung von, das ist halt irgendwas, wo man drehen muss. Ne? Also wo dann das Werkstück irgendwie rotiert und dann wird dann da abgeschabt und so. Um wie eine runde Form herzustellen, wie so ein Becher oder eine Schale oder sowas.
Ja, genau. Also
oder so Pfosten, die man an der Treppe findet oder sowas.
Genau, solche Dinge. Tatsächlich ist der Hauptunterschied eben, dass Drechsler halt Drehteile herstellen. Das zwar nicht nur aus Holz, sondern eben zum Beispiel aus Kunststoffen oder Bein oder Elfenbein oder Horn oder so. Aber eben in der Hauptsache aus Holz. Und das kann alles Mögliche sein, von irgendwie einer Obstschale zu einem, ja, so wie du sagst, Treppenpfosten oder Stehvorrichtungen für Blumenkübel und so weiter und so weiter. Bei den Drechslern gibt es da durchaus komplizierte Sachen. Man kann da irgendwie coolen Shit machen, so exzentrisches Drehen, wo man dann das Werkstück zwischendrin nochmal umspannt und dann hat man verschiedene Drehzentren und so, aber grundsätzlich
ist es. Ich glaube, exzentrisches Drehen, wir sagen einfach tanzen dazu.
Ja. Nein. Ja, nein. Das ist.
Ja, aber nein.
Also man kann sich da irgendwie exzentrische Drehteile oder sowas, können wir ja mal gucken, ob wir da noch ein Bild finden, was wir verlinken können oder so. Aber die machen coole Sachen, aber eben hauptsächlich Drehteile und benutzen die Maschinen, die ich benutze. Ansonsten hauptsächlich nur, um ihre Hölzer vorher so herzurichten, dass sie sie danach gefahrlos benutzen können. Zumindest in der Hauptsache.
Aber du würdest dann quasi als Tischler eventuell die Produkte eines Drechslers dann als quasi Zulieferung verwenden, als Bauteil für etwas Größeres, irgendwie für einen, wenn du Tischbeine von denen bekommst oder sowas.
Ja, genau. Also Tischbeine, so Geländerstäbe für Treppen oder, oder sonstige Geländer eben werden durchaus, kommen daher. Runde Handläufe, was man ja gelegentlich mal sieht, irgendwie so in Turnhallen oder an anderen öffentlichen Orten, Krankenhäuser und so, da sind so runde Handläufe durchaus sehr üblich. All sowas wird eben von solchen Drechslerbetrieben gemacht, durchaus. Gut, das wären mal die, ne? Drechsler. Die machen also runde Teile. Ein anderes Gewerk, was auch nicht ein Tischler ist, ist der Holzbildhauer.
Auch wiederum ein möglicher Zulieferbetrieb für dich.
Ah, da Zulieferer würde ich eher nicht sagen. Ich würde eher sowas sagen wie, mit denen kann man mal zusammenarbeiten. Also eher so zu arbeiten, würde ich sagen. Aber Holzbildhauer sind, ist tatsächlich so individuell und so wenig Massenfertigung, dass es dann doch so ist, dass man da vielleicht mal, keine Ahnung, eine Stunde oder auch 8 oder so Schnitzleistung einkauft, aber jetzt nicht direkt irgendwie Fertigteile zukauft, als Halbzeug oder so, wie das beim Drechsler wäre. Das kommt eher nicht vor. Die Holzbildhauer stellen jedenfalls so, naja, alle möglichen Skulpturen aus Holz oder eben auch Verzierungen an hölzernen Bauelementen oder Einrichtungsgegenständen her. Man könnte sich da zum Beispiel so, keine Ahnung, Löwenfüße an Stühlen oder sowas vorstellen oder eine Verzierung an einer Stuhllehne oder es gibt manchmal so Zierelemente an Schränken und solche Dinge. Das machen eher Holzbildhauer. Und ansonsten machen die halt auch gerne so freistehende Skulpturen eben. Das ist dann doch das, was sie am liebsten machen. Mittlerweile ist es wohl sozusagen, oder mittlerweile ist es auch so, das habe ich mit einigen Holzbildhauern jetzt auch schon mal drüber gesprochen, dass die durchaus auch so CNC-Frästeile überschnitzen. Ja, das ist dann, man hat dann also so eine grob gefräste Figur oder ein Relief oder irgendwas in der Art aus einer CNC-Maschine, was da rausfällt. Und dann wird das nochmal mit Handeisen überschnitzt, sodass das schön handgemacht aussieht und spart sich einfach eine Menge Zeit, wo man einmal mit Handarbeit deutlich länger brauchen würde.
Ich habe jetzt mal übrigens nachgeguckt, weil mir so in dem Moment aufgefallen ist, bei CNC weiß ich gar nicht, was das CNC eigentlich heißt. Also ich weiß, was es ist, aber es heißt Computerized Numerical Control, also rechnergestützte numerische Steuerung.
Ja.
Da hast du dann halt irgendwie deinen Roboterarm, der bedient werden kann von dem Computer, der dann einen genauen Pfad abfolgt und da ist dann, ich sag das jetzt mal so flapsig, ein Dremel dran. Oder was auch immer.
Ja, dann, also Roboter,
ein Werkzeug, was dann da...
Also ein Roboterarm ist schon ziemlich, würde ich schon ziemlich eher selten sehen. Das ist so Schweißroboter in der Automobilindustrie oder so, das sind tatsächlich Roboterarme. Aber was man sich eher vorstellen kann als eine normale oder eher verbreitetere CNC-Fräse zum Beispiel, sind so letztlich
so wahrscheinlich Art, so ähnlich wie bei so einem 3D-Drucker, ne?
Dass genau, dann so eine Portalkonstruktion.
So eine Laufschiene hast, wo das dann in der X-Richtung läuft, eine Laufschiene dann in der Y-Richtung und dann noch in der Z-Richtung, die halt so hintereinander quasi verkettet.
Ganz genau, ja. Also so eine Art Portalkonstruktion sieht man sehr häufig. Das kann auch beliebig kompliziert werden. Ich habe einen Bekannten, der tatsächlich Steinmetz ist und der hat eine 6-Achs-CNC, dann hat man also irgendwie noch in 3 Achsen Schwenkmöglichkeiten und sowas. Das kann also durchaus auch recht kompliziert werden, aber naja, ich meine, also, oder wie man das beim 3D-Drucker kennt, bei so einem, der so Filament, Kunststofffilament verdruckt, das kommt schon den meisten CNC-Fräsen recht nah.
Ja, ich glaube, ich muss jetzt auch ganz schnell den CNC-Wikipedia-Artikel zumachen, damit ich hier nicht in das nächste Rabbit Hole reingehe. Das ist natürlich da meine Inklination. Oh, guck mal, Programmiercode. Nevermind.
C-Code Holz ist tatsächlich was echt Cooles, ne? Also C-Code ist was man wirklich gut lesen kann. Den kann sogar ich lesen.
Sehr gut. Das kann man von C-Code aus der IT nicht behaupten.
Ah nee, das ist gar nicht C-Code, das heißt G-Code, weil das ist jedes von diesen Feldern wird mit G eingeleitet. Entschuldigung, das heißt nicht C, sondern G-Code. Gut, kommen wir zurück zu dem, was ich ursprünglich sagen wollte. Ein weiteres Gewerk, das kein Tischler ist, das ist der Zimmerer oder die Zimmerin.
Also quasi eine Nummer größer, weil der Tisch ist ja auch kleiner als ein Zimmer.
Ah ja, das stimmt. Ist auch natürlich ein Holzgewerk, aber bei den Zimmerern ist es eher so, dass das ein Bauberuf ist. Die sind also tatsächlich auch im Bauhauptgewerbe beschäftigt, nicht so wie wir Tischler. Wir sind von der Natur her eher im Baunebengewerbe beschäftigt. Es gibt Ausnahmen, aber so als erste Näherung also kann man das mal so sagen.
In dem Sinne, man ist auf der Baustelle, Baunebengewerbe ist, man stellt was her, was dann danach ins Gebäude reingestellt wird. Oder wie kann ich mir
ja,
das vorstellen?
Gewissermaßen schon. Es geht da, ich bin da rechtlich nicht voll up to date. Es geht, glaube ich, um die Erstellung von Bauwerken und die Ausstattung von Bauwerken, wenn ich da gerade recht bin.
So, wir haben jetzt hier Wikipedia auf. Bauhauptgewerbe sind Unternehmen, die sich überwiegend mit der Ausführung des Rohbaus in Hoch- und Tiefbau sowie dem Straßenbau beschäftigten.
Mhm, genau.
In Deutschland gibt es eine Legaldefinition des Bauhauptgewerbes in § 1 Absatz 2 der Baubetriebeverordnung. Zum Ausbaugewerbe, auch Baunebengewerbe, zählen alle Gewerken, welche sich mit dem Ausbau von Bauwerken beschäftigen. Also ja. Ich gehe mal davon aus, alles hat halt nach dem Rohbau passiert, ne?
Mhm, genau. Und da kommen wir einfach später nochmal drauf, wie wir das jetzt für Tischler nochmal genau unterscheiden. Der Zimmerer ist in erster Linie dafür bekannt, dass er Dachstühle stellt. Also so klassische Dachkonstruktionen. Es gibt aber mittlerweile durchaus auch nicht wenige Häuser, die komplett in Holzbauweise gebaut werden, sodass also auch komplette Rohbauten erstellt werden. Also ganz klassisch wäre da natürlich das Fachwerkhaus, was ja eine Holzbauweise ist. Ich wollte
gerade sagen, ja, das ist ja mir auch als norddeutschen Jungen durchaus bekannt. Genau. In Norddeutschland ist das ja so gerade in den Hansestädten sehr prominent. Hier in Sachsen ist es, glaube ich, nicht so weit verbreitet gewesen, oder?
In Sachsen gibt es andere Holzbauweisen. Also es gibt in Sachsen durchaus auch Fachwerkhäuser. Ist aber, das ist auch wieder regional stark unterschiedlich, aber in Sachsen ist es tendenziell eher nicht so gewesen, dass man das Fachwerk sichtbar gelassen hat, sondern es ist hier eher verblendet worden mit Brettern oder so. Während das ja im norddeutschen Bereich tatsächlich holzsichtig war und dann einfach ausgemauert wurde mit Lehmstein oder mit Kalkstein oder was auch immer. Wo dann eben diese Freistellen zwischen den Hölzern mit Steinen geschlossen wurden. Und das hat man hier eben dann teilweise anders gemacht. Es gibt aber in Sachsen, ich weiß nicht, gibt es durchaus auch Fachwerkstätte. Es gibt aber zum Beispiel noch ein paar andere Sachen. Es gibt so eine sächsische oder so eine Spezialität in der Lausitz. Das sind die Umgebindehäuser und sowas. Also da gibt es alles Mögliche.
Das geht Umgebinde dann durch. Klingt jetzt so, dass das mit, dass es dann mit so einer, mit Holz wie zusammengehalten wird oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ich frag mich bitte nicht, was ein Umgebindehaus genau ist. Ich kann es dir einfach nicht sagen. Ich weiß, dass es dieses Wort gibt, aber ich bin nicht firm darin, was genau das ist. Was es natürlich auch gibt, ist so Blockbauweise, ne? So die klassische Rundholz-Blockhütte oder so, die so Stämme übereinander gestapelt ist und an den Ecken kreuzweise übereinander oder kreuzweise miteinander verbunden. Das ist auch so eine klassische Holzbauweise. Was dann bei den Zimmerern halt auch noch dazu kommt, sind so Balkonkonstruktionen zum Beispiel. Das sieht man in Dresden relativ häufig. Gerade in Striesen oder so. Ich weiß nicht, ob du da gelegentlich bist. Da sieht man häufig so.
Kann mich doch jetzt nicht selber doxen.
Ja, das war. Ah, nicht drauf reingefallen. Da gibt es jedenfalls relativ viele so. Holzkonstruktionen einfach vorgebaut vor Häuser als Balkone und so. Und was in den letzten Jahren auch dann immer mehr bei den Zimmerern reinkommt, sind so Innenausbauten. Also da sprechen wir irgendwie so von Bodenlegen, Wandverkleidungen, Treppen teilweise, so dass man streitet sich. Holzdecken ist auch sowas, was gelegentlich von Zimmerern gemacht wird und so. In der Schweiz zum Beispiel tatsächlich auch sogar noch eher von Zimmerern gemacht wird. Also in der Schweiz habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die Zimmerer einen deutlich größeren Anteil auch am Innenausbau leisten, als das in Deutschland übrig ist. Dann kommen wir zu einem Gewerk, was mit dem Tischler dann doch sehr eng verwandt ist. Und das ist der Stellmacher oder auch Wagner. Ich muss sagen, dass die Stellmacher bis vor nicht allzu langer Zeit, also wahrscheinlich weniger als eine Lebensspanne in der Vergangenheit, würde ich mal behaupten, noch so ungefähr zum Tischler gehört haben und dass sich das dann so ein bisschen getrennt hat. Oder nee, umgekehrt. Die Stellmacher waren früher mehr getrennt und heute zählt es eher mit in die Tischlerei rein. So muss man es eigentlich eher sagen.
Wahrscheinlich so aus dem Grund, dass diese Profession an Relevanz verloren hat.
Ja, heutzutage, ganz genau. Ne? Ganz genau, richtig.
Also ich hatte jetzt auch gerade heute, und damit datiere ich jetzt total diese Episode, ich habe die neue Jung und Naiv-Folge gehört, wo Andreas Knie da ist, dieser, also ein Mobilitätsforscher. Und da haben sie so über Geschichte verschiedener Mobilitätsformen geredet, beziehungsweise ja, in dem Teil, den ich bis jetzt gehört habe. Ich habe noch nicht alles von diesen 4 Stunden an einem Tag gehört. Ich habe leider keinen Beruf, wo man nebenbei Podcasts hören kann, weil ich muss mich dann doch irgendwie konzentrieren, das Sprachzentrum und sowas benutzen für andere Dinge.
Ja.
Aber da hat er auch erwähnt, dass tatsächlich Pferdekutschen und sowas bis in die 50er Jahre im Straßenbild noch durchaus normal waren. Also jetzt weniger in den Städten, natürlich mehr auf dem Land oder sowas, aber halt ja, eine Prominenz hatten, die man sich heute so vielleicht gar nicht mehr ausmalen kann. Und das heißt natürlich auch so etwas wie ein Wagner, also ein Wagenbauer,
genau,
um es mal zu expandieren quasi, war ja damals noch von einer durchaus größeren Relevanz auf eine Art und Weise, die es halt heute nicht mehr hat, wo alles mit Gummireifen im Prinzip oder mit Stahlreifen, wenn man von Straßenbahn und Eisenbahn redet, wo es halt diese Relevanz nicht mehr hat, außer halt für so ein paar Pferdekutschen, die irgendwie Touristen durch die Gegend fahren.
Ja, genau. Also das ist im Wesentlichen ja auch das, was die Stellmacher und Wagner gemacht haben. Wir haben also irgendwie so diese klassischen Holzräder hergestellt oder auch eben dann ganze Wagen, weil dann hat man sich auch mit den Achsen und so weiter ausgekannt. Zum Beispiel auch Pferdeschlitten ist sowas, was da drunter fällt. Und auch durchaus andere so landwirtschaftliche Geräte. Also Flüge und so weiter. Also das, was zumindest nicht aus Metall war beim Flug, so wie diese die eigentliche Flugschar ja zum Beispiel, aber das, was da ansonsten so an Gestell drumrum war und so, das haben durchaus alles Stellmacher hergestellt.
Ich habe jetzt gerade Pferdeschlitten nachgeschlagen, danach habe ich so gefragt, was ich eigentlich dachte, was es sein würde. Also es ist ein Schlitten, wo Pferde vorne ziehen.
Es ist ein Schlitten, nicht der von Pferden gezogen wird, ja, genau.
Naja, weil Schlitten könnte ja auch irgendwie ein Bauteil sein von irgendetwas Größerem, ne? Irgendwie was irgendwie langfährt an einer Schiene und so etwas. Deswegen, da hatte ich, glaube ich, diese erste Assoziation drin. Ich hatte gar nicht an den Schlitten für Schnee gedacht.
Okay, dann stell dir einen Schlitten vor, der von Rentieren gezogen wird.
Ja, und jetzt ersetze ich die durch Pferde?
Genau, richtig. Ja,
nee, genau. Es gibt keinen Sinn. Tut mir leid.
Gut. Dann kommen wir jetzt, nachdem wir irgendwie über alles Mögliche gesprochen haben, was kein Tischler ist, zum Tischler. Oder hast du noch Fragen zu den vorstehenden Gewerken?
Ich meine, ich hatte jetzt noch so die Frage, warum man diese ganzen Sachen unterscheidet, aber natürlich ist wahrscheinlich die Sache, dass irgendwann ein Ausbildungsberuf für all diese ganzen Holzgewerke halt nicht mehr ausgereicht hat. Auch durch diese Spezialisierung, auf die wir dann noch später dann eingehen werden, innerhalb des Berufes und sowas.
Ja, genau.
Dass das dann halt eine Differenzierung erfordert hat.
Ja. Ich würde jetzt mal den Tischlerberuf noch machen und dann können wir darüber sprechen, warum man die Gewerke so genau unterscheiden muss. Okay.
Ja.
Jetzt kommt der Tischler. Und da habe ich jetzt hier einfach mal, wie es so unsere gute alte Angewohnheit ist, ein Wikipedia-Zitat rausgezogen. Und zwar ist das nämlich ein Handwerk, welches sich...
Ich habe ja neulich, ohne dich jetzt unterbrechen zu wollen, ich habe jetzt neulich ein Review bekommen von einem Kollegen, der meinte, Cyril und Timeless lesen die Wikipedia vor. So Wikipedia als Audioformat, was natürlich auch nicht stimmt, weil es gibt die gesprochene Wikipedia, wo Leute einfach wirklich Wikipedia-Artikel einlesen, also als Barrierefreiheits-Ding. Wir machen ja hier noch ein bisschen was anderes, aber es ist... Ich habe doch kurz gedacht, ja.
Ja, in okay, Auszügen. Bitte
lesen Sie den Wikipedia-Artikel zu Tischler vor.
Ja, in Auszügen. Also das ist, wie gesagt, ein Handwerk, welches sich auf die schneidende, fügende oder veredelnde Bearbeitung von Holz und Holzwerkstoffen spezialisiert hat. Die Tischler stellen Bauelemente her, wie zum Beispiel Fenster oder Türen. Das sind so die klassischen Bauelemente, die man so kennt. Das betrifft dann natürlich auch, keine Ahnung, kann größer werden, können Tore werden oder kleine Pförtchen oder irgendwas in der Art. Also das ist vieles möglich. Ganz große Klassiker sind natürlich Möbel, was es auch, was durchaus auch viele machen, sind Innenausbauten. Ne? Also da reden wir wieder von Böden, Treppen, Holzdecken, Wandverkleidungen und so weiter. Und es gibt dann noch viele, viele andere Sachen, auf die wir später noch kommen. Ich habe dann hier am Ende nochmal so eine Liste der Fachrichtungen, wo dann noch so ein bisschen klar wird, dass das durchaus noch facettenreich ist. Und da haben jetzt sicherlich schon einige gemerkt, dass... zum Beispiel die Überschneidung beim Innenausbau mit den Zimmern recht hoch ist, weil da steht nämlich exakt das gleiche beim Innenausbau. Und das liegt so ein bisschen daran, dass sich der Tischlerberuf vom Zimmerberuf abgespalten hat. Und zwar so ungefähr, ich habe das nachgeschlagen, ab dem 14. Jahrhundert, wo dann so die Zünfte, diese Zünfte waren so frühe Berufsverbände, sage ich mal, die dann auch die Hoheit darüber hatten und festgelegt haben, wer welche Tätigkeit durchführen durfte. Das hat teilweise sehr abstruse Züge angenommen.
Das kann man auch in manchen Städten noch sehen, wenn man da durch die Altstädte läuft, dass man dann so Gebäude findet mit den entsprechenden Zunftzeichen, was halt früher die, hieß das dann Logen? Ich glaube Logen, ne?
Oder bin ich unsicher, ob man das Logen genannt hat? Ich kenne das als Zunfthäuser.
Okay.
Also was relativ groß immer gewesen ist, sind die Weberzünfte. Weil die Weber durchaus scheinbar recht viel Einfluss hatten. Und von den Weber-Zunfthäusern gibt es wohl noch einige. Also das ist, wie gesagt, sind halt damals so Berufsverbände gewesen und die haben irgendwie abgefahrene Regeln dafür festgelegt, was jetzt wer genau machen durfte. Und da hat es teilweise wirklich irgendwie einzelne Stücke gegeben, die 3-4 Mal zwischen den gleichen Handwerkern hin und her gereicht wurden, weil der durfte wieder den Nagel nicht einschlagen und der durfte das Loch nicht bohren und so. Also da gab es irgendwie ganz verrückte Sachen.
Hey, das klingt überhaupt nicht wie das, was ich auf Arbeit mache.
Ja, also das war damals auch schon im 14. und 15. Jahrhundert ganz schön wild. Wie gesagt, diese Abspaltung des Tischlerberufs vom Zimmererberuf wurde eben durch die Zünfte dann vorangetrieben. Und da gibt es dann zum Beispiel immer noch so die Sachen Treppen. Ne? Also Treppen ist eigentlich so in der Erstellung des Bauwerks, sage ich mal, durchaus Zimmererarbeit und ist zum Beispiel auch so, jetzt kommen wir tatsächlich auf den Meisterkurs, den ich letzthin gemacht habe, dass ich das im Meisterkurs nicht hatte, dass wir also Treppenbau nicht hatten. Ich selber habe in dem Treppenbaubetrieb gelernt, habe da also ungefähr eine Ahnung, wie das geht und kann da irgendwie Teile benennen und das geometrisch konstruieren und so weiter, kann das auch rechnerisch konstruieren. Und die Zimmerer allerdings, die zur gleichen Zeit den Meisterkurs hatten, die haben Treppenbau gehabt. Also die haben irgendwie zweieinhalb Wochen oder so Treppenbaukurs gehabt, wo sogar die Ausbilder gesagt haben, das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, weil es gehört zwar bei denen zum Curriculum und bei uns nicht wirklich, aber 95% aller Treppen werden von Tischlern gebaut. Was einfach daran liegt, dass wir heute, sage ich mal, ein bisschen andere Ansprüche an Oberflächengüte und Veredelung haben, als das ein Zimmerer zu leisten bereit und imstande ist.
Naja, ne, gerade wenn man so zum Beispiel Kinder im Haus hat, dann möchte man auch, dass die Oberflächen glatt abgeschliffen sind und solche Sachen und wahrscheinlich auch mit einem passenden Öl und sowas veredelt, ne?
Genau, richtig. Darum geht's. Und das ist was, was, also ich will nicht sagen, dass die Zimmerer das nicht können, das stimmt nicht, aber die Zimmerer sind durch die Natur ihrer sonstigen Arbeiten, mögen die zum Beispiel so Schleifarbeiten nicht so gerne. Was bei Tischlern also durchaus ein guter Teil der Arbeit ist. Ne? Also so Oberflächenendbehandlung oder Oberflächenerstellung und Endbehandlung ist dann durchaus ein wichtiger Teilbereich bei den Tischlern. Ja, was eben bei Zimmerern so.
Also mögen nicht, so meinst du im Sinne von, die Leute, die das nicht wollen, die selektieren halt nicht auf diesen Beruf.
Richtig, genau. Das liegt ihnen nicht so. Ich bin unsicher, ob es tatsächlich daran liegt, ob man den Beruf danach auswählt oder ob eher, wenn man Zimmerer ist, ob man dann nicht lieber andere Sachen macht, weil das durchaus, also gerade so irgendwie Oberflächen erstellen und veredeln, kann eine langwierige Angelegenheit sein und ich habe dann immer so ein bisschen das Gefühl, das geht den Zimmerern nicht schnell genug voran. Ja, die sind es irgendwie gewohnt, mit großen Dimensionen um sich zu werfen, irgendwie Riesenbalken und irgendwie an einem Tag einen ganzen Dachstuhl aufzustellen, was tatsächlich auch so ist. Und dann hat man irgendwie, weiß ich nicht, 4, 5, 6 Kubikmeter Material verbaut an einem Tag, während halt irgendwie ein Tischler, keine Ahnung, so eine relativ große Fläche 30 Mü dick abtragen kann, wenn er sich mit Feinschliff beschäftigt, einen Tag lang.
Ne? Das bringt mich ja mal auf eine Tangente. Quasi, dass wir jetzt ja quasi sehen, unterschiedliche Handwerksberufe erfordern, unterschiedliche Fähigkeiten, Techniken und sowas, die abverlangt werden. Wie läuft das tendenziell ab, wenn jemand Jugendliche sich jetzt entscheiden möchte, ins Handwerk zu geben, was ja wir auch wollen, das wird ja irgendwie zu wenig gemacht, nachdem wir irgendwie jahrelang alle Leute zum Studium gedrängt haben, fehlen die Handwerker für diverse Tätigkeiten, fehlt der Nachwuchs. Wie würde sich jemand, der sich für das Handwerk interessiert, jetzt sich für einen konkreten Beruf entscheiden? Also gerade bei sowas wie, wenn man jetzt halt sagt, ich will was mit Holz machen, wie würde man sich jetzt zwischen den ganzen verschiedenen Fachrichtungen entscheiden wollen?
Relativ viele machen das durch Praktika oder Ferienarbeit. Also das ist tatsächlich das, was ich auch, gerade Ferienarbeit treffe ich in letzter Zeit gehäuft an. Liegt so ein bisschen daran, dass natürlich die Betriebe mit dem jetzigen Facharbeitermangel das auch sehr begrüßen, was vielleicht früher nicht ganz so war. Ja, also dass man dann sagt, okay, da kann man sich schon mal die Leute irgendwie so ein bisschen sozusagen ranziehen, ne? Also den Nachwuchs schon mal pflegen, bevor es irgendwie ernsthaft virulent wird und sie sich entscheiden müssen, aber dann können sie schon mal reinschnuppern. Und gerade bei Schülerpraktika ist es natürlich auch eine gute Möglichkeit. Ist jetzt nicht so, dass man da tatsächlich intensiv diese Dinge tut, ne? Also ich kann nicht sagen, du hast ja sicher auch mal ein Schülerpraktikum gehabt oder so. Du weißt ja ungefähr, wie das ist von der Tiefe her dessen, was man da erlebt.
Aber ja, das war total super, mein Schülerpraktikum. Ich hatte es überlegt, weil ich war schon relativ fest darauf, dass ich Physik studieren wollte zu der Zeit. Das war halt so in der 9., 10. Klasse oder so. Und dachte dann so, was kann man denn irgendwie in Schwerin machen, was irgendwie damit so einigermaßen irgendwie was zu tun. Dann dachte ich so, irgendwie hier Elektroniker bei der Straßenbahn. Und da habe ich dann halt beim Nahverkehrsbetrieb da so ein Praktikum bekommen. Ja, irgendwie hier im Elektrikerbereich und so könnte ich machen irgendwie so. Das war anderthalb Wochen war angesetzt. Komme ich dann an. Ach so, ja, nee, der Elektriker ist im Urlaub diese Woche.
Ah, sehr schön.
Was machen wir denn dann da jetzt? Geh halt mal in die Straßenbahnwerkstatt. Und da habe ich dann an Straßenbahnen beim Fenster austauschen Hilfetätigkeiten geleistet für eine Woche. Und dann war der Typ dann wieder gekommen. Die zweite Woche, da war ich dann noch 3 Tage bei dem Elektriker. Das war dann auch nicht allzu produktiv. Der hatte auch den meisten Tag hauptsächlich so Geräte getestet und also diese Sicherheitsprüfung gemacht, die man so 1, 2 Jahre machen muss, so E-Check und so ein Kram. Ne? War jetzt nicht sehr erhellend, aber gut. Ich meine, in dem Sinne war es halt wie die Information für mich, ja, lieber doch studieren.
Okay.
Aber gut.
Ja, gut. Aber das ist tatsächlich das, was man tut. Ne? Und ansonsten gibt es natürlich so Sachen wie freiwillige soziale Jahre oder sowas. Es gibt zum Beispiel, man kann auch freiwilliges soziales Jahr in der Denkmalpflege zum Beispiel machen. Das wird durchaus genutzt von jungen Menschen, die dann sich für Gewerke entscheiden. Da kann es durchaus auch passieren, dass jemand da als, keine Ahnung, Interessent für Zimmerei hinkommt und dann als Maurer irgendwie da rausgeht oder mit einer Maurerlehre abschließt oder sowas. Also da ist durchaus auch ein bisschen durchlässig. Ne? Das sind so Sachen, die da zur Verfügung stehen. Ansonsten ist es sinnvoll, Leute zu kennen, die das machen. Ne? Das ist wie immer. Ich zitiere da gerne so die alte Vorstellung von dem Berliner Hinterhofhandwerker, wo man dann wenigstens mal so eine ungefähre Ahnung hat, was der da den ganzen Tag macht, weil der irgendwie einen halben Tag auf dem Hof arbeitet und da Leute drumherum sind, die das sehen können. Was uns ja in den letzten Jahren, in Jahrzehnten so ein bisschen abgeht irgendwie, was ich sehr schade finde.
Durch diesen allgemeinen Trend immer mehr Industriefertigung.
Genau, richtig. Und dass man halt auch dass die Mischgebiete mehr und mehr wegschrumpft sozusagen, ne? Dass man also irgendwie die Leute alle ins Gewerbegebiet schickt, da dürft ihr Lärm machen, weil wir wollen das hier nicht und so. Das schafft so ein bisschen so ein Disconnect irgendwie von Kundschaft und Handwerker.
Ja.
Habe ich das Gefühl.
Ich meine, das ist ja so eine Sache, das sehe ich selbst schon in unserem Betrieb so, dass ich auch so manchmal scherzhaft Management in die Produktion.
Ja.
Weil ich weiß ja auch nicht, das ist auch so natürlich so ein Bias von mir, ich weiß nicht, wie es ist, irgendwie so einen 10.000-Mann-Betrieb zu führen, auf was für eine Ebene man da über Dinge nachdenken muss, aber ich habe öfter mal so das Gefühl, dass Entscheidungen, die auf so einer Ebene getroffen werden, halt auch relativ wenig mit der Arbeitsrealität unten zu tun haben und dass das eigentlich auch mal ganz sinnvoll wäre, da irgendwie einen Connect herzustellen. Ich habe jetzt in meiner langen Kette von Managern, die über mir sind, bis es dann irgendwann mal bis zum Vorstand hochgeht, habe ich auch einen Manager, der so ein bisschen offener darüber redet, wie sowas wie eine Budgetplanung oder sowas auf so einer Mittelebene zustande kommt, was da reingeht, so quasi so die Daten, auf die er dann irgendwie guckt, um irgendwie Entscheidungen zu treffen, das finde ich ganz interessant. Und ich glaube, so dieser allgemeine Blick, so verschiedene Ebenen drauf zu gucken, der fehlt so ein bisschen. Oder naja, halt, was du halt sagst, dass die Gesellschaft so einen Einblick darüber bekommt, was irgendwie in solchen Betrieben passiert. Vielleicht so einer von diesen vielen Aspekten von zerbröselndem sozialen Zusammenhalt, der so wahrgenommen wird.
Ist vielleicht ein Aspekt dessen, aber ich würde es wahrscheinlich nicht ganz so hoch aufhängen, ja.
Ja, nee, ich connecte hier nur ein paar Dots. Mach ruhig weiter mit der Besprechung von Holz.
Okay, gut. Ich war bei Innenausbauten hängen geblieben, ne? Also Böden, Treppen, Holzdecken, Wandverkleidungen hatten wir gesagt. Treppen, wie gesagt, werden durchaus eher von Tischlern hergestellt. Böden, ja, weiß nicht, so Klicknaminat verlegen oder so, ne? Machen Tischler durchaus auch. Gibt's allerdings auch Spezialbetriebe dazu. Bodenleger nennen sich die. Kommen wir auch später nochmal drauf. Gerade Holzdecken oder sowas, was so Paneldecken sind, das machen tatsächlich sehr viel noch Tischlereien. Und bei Wandverkleidungen, da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Ne? Also Wandverkleidungen, da kann man irgendwie so eine Gipskartonplatte und dann da drauf tapezieren. Oder man kann eben auch eine edle hölzerne Wandverkleidung haben, wenn man das gerne möchte. Kann man sich dann also auch so ein bisschen ein Gewerk aussuchen, das einem das erstellt.
Ich weiß ja tatsächlich nicht, wenn ich das letzte Mal eine Holzvertäfelung gesehen habe, außer halt in sowas wie Museen oder Schlössern oder sowas, wo das dann halt historisch akkurat rekonstruiert ist oder sowas. Ich glaube, das ist so ein bisschen aus der Mode gekommen.
Täusch dich nicht. Das fällt häufig gar nicht so sehr auf. Weil zum Beispiel so eine Lambrie, also eine hüfthohe Holzverkleidung, nennt sich Lambrie, ist gar nicht mal so selten. Sieht man gelegentlich mal. Auch so in Privathäusern oder so ist das gar nicht mal so aus der Welt. Jetzt vielleicht nicht irgendwie im Plattenbau und so und wahrscheinlich auch nicht in der Amtsstube, aber so eine Kassettenlambrie oder sowas, das sieht man dann doch gelegentlich mal. Gar nicht mal ganz so selten. In Restaurants zum Beispiel gibt es das sehr viel.
Ja.
Hast du jetzt gerade Lambrie gegoogelt?
Ich habe jetzt gerade mehrere Anläufe gebraucht, um es richtig rauszuschreiben. Das ist Lambris. Wir können das ja nochmal verlinken.
Genau, richtig. Gut. Okay, sehr schön.
Ja, mach du mal weiter, ich verlinke das hier.
Ja, ja, alles gut. Ich denke, wir werden nachher noch mal ein bisschen ins Plaudern kommen, wenn wir irgendwie über Spezialisierungen und so weiter sprechen.
Ich glaube, wir sind schon ein bisschen ins Plaudern gekommen.
Ja, aber ich habe jetzt dann mal noch so ein paar Materialien aufgeführt, dass man so ein bisschen eine Ahnung davon bekommt, was man denn eigentlich oder was so ein Tischler denn eigentlich in der Hand hat, relativ viel. Und das ist...
Ich meine, vielleicht mal ganz grob in das Thema Material einzusteigen. Material an sich natürlich ist erstmal das Holz an sich. Was macht das Holz eigentlich so besonders? Warum ist das ein Werkstoff, der immer noch so viel eingesetzt wird, obwohl wir doch als diesen ganzen tollen Kunststoff haben? Wir haben Metalle und überhaupt und sowas. Was macht denn das Holz so beliebt oder so wertvoll?
Ja, das ist eine interessante Frage. Da sollen wir, pass mal auf, ich gehe mal durch die Materialien durch und dann sprechen wir nochmal über deinen Holzbegriff.
Ja.
So, ne? Also da ja das Thema irgendwie lieber was mit Holz ist, gibt es natürlich verschiedene einheimische und oder auch importierte Hölzer. Ne? Und da gibt es sowohl Massivholz, was man also als so ein dickes Brett oder sowas irgendwie aus dem Handel kennt. Oder eine Bohle.
Also einfach der tote Baum einfach nur zugeschnitten.
Der tote Baum zu, genau, mit parallelen Schnitten versehen, sodass dann Bretter oder Bohlen draus werden. Und was es aber halt auch gibt, tatsächlich als Holz, sind Furniere. Ist im Prinzip das Gleiche, nur dass es nicht gesägt, sondern mit dem Messer geschnitten wird und deswegen sehr viel dünner ist. Ja, also wir sprechen irgendwie bei heutzutage hergestellten Furnieren von einer dünnen Holzschicht, die mit dem Messer von einem Stamm runtergeschält oder gemessert wird. In einer Stärke von, naja, sagen wir mal 0,6 mm bis die heutigen dickeren Messerfurniere können so 2,5, 3 mm stark sein, je nach Holzart. Das unterscheidet sich ein
bisschen. Wikipedia sagt hier 0,5 bis 8 mm.
Bei Messerfurnieren?
Bei Furnieren allgemein.
Ja, es gibt auch Sägefurniere.
Ah ja.
Oberhalb von diesen 8 mm spricht man dann irgendwann nicht mehr von Furnier, sondern von einem dünnen Brett oder sowas. Es gibt durchaus auch Sägefurniere. Die werden dann mit speziellen Gattersägen eben hergestellt. Aber diese Sägefurniere verlieren immer mehr an Bedeutung, weil bei der Herstellung sehr viel Abfall anfällt. Ne? Messern ist ja.
Das ergibt Sinn, wenn man so 5 mm Scheiben abschneidet und das dann halt mit der Säge macht, dass dann wie relativ viel Sägemehl entsteht.
Genau,
richtig. Von der ursprünglichen Masse, ja.
Ja, während halt beim Messern die Stämme in siedendes Wasser getaucht werden für lange Zeit. Die Stämme werden gekocht, richtig gehend, und werden dann ausreichend weich, dass man ein Messer daran langführen kann oder den Stamm an einem Messer langführen kann, sodass tatsächlich das ohne Spanabfall geschieht. Man hat trotzdem so ein bisschen Ausschuss, irgendwie Anschnitte und so weiter, aber es entsteht jetzt kein Schnittabfall im eigentlichen Sinne.
Also man nimmt einfach den ganzen Stamm, dann wird er halt gekocht, also halt Hitze ausgesetzt und Feuchtigkeit, und dann gehen wir da halt mehrfach mit dem Messer durch und kriegen dann die entsprechenden Scheiben raus.
Ja, genau. Da gibt es verschiedene Verfahren. Das würde jetzt sehr tief reingehen.
Ja.
Aber ich werde dir bei Gelegenheit mal noch ein Video raussuchen. Vielleicht so ein kurzes, damit du da eine grobe Vorstellung hast, wie sowas vonstatten geht. Ja, aber das ist so. Man nimmt da irgendwie sehr große, schwere Maschinen mit sehr großen, schweren, scharfen Messern dran und dann wird das Holz geschnitten. Ja.
Ich finde das ja absolut faszinierend, diese industriellen Prozesse, die dann sowas, die auf dieser Größenordnung arbeiten.
Das ist wirklich sehr beeindruckend. Wir waren im Rahmen von meinem Meisterkurs im Furnierwerk in der Tschechischen Republik, und das ist wirklich beeindruckend, was da abläuft, ja.
Ich habe da mal diese Assoziation damit aus einem völlig anderen Gebiet der Industrie, und zwar aus der Nahrungsmittelherstellung, Stangei. Sofern du das kennst.
Ja, kenne ich.
Es gibt ja im Laden diese Sülzkotelette, wo dann immer eine Scheibe Ei ist, und die sieht immer perfekt aus.
Genau. Das
ist
immer die nehmen immer nur die mittlere Scheibe aus dem Ei.
Ganz genau, ne? Die kochen die Eier alle hart, nehmen nur die mittlere Scheibe raus, der Rest wird weggeworfen, wird zu Tiermehl verarbeitet oder sowas. Nee, da werden halt irgendwie 100 Eier genommen oder wie viele das dann auch immer sind. Also halt eine große Menge Eier, die werden alle aufgeschlagen. Eigelb und Eiweiß wird getrennt und dann wird das Eigelb in einer Zylinderform gekocht. Also bis es halt ausgehärtet ist, wenn man das halt von einem hart gekochten Ei so kennt. Mhm. Und danach kommt dann halt das Eiweiß wieder drum und das wird auch gekocht, sodass dann halt am Ende eine uniforme zylinderförmiges Ei entsteht. Also ein Riesenei, eben das Stangenei.
Ja, genau. Ja, da gibt es doch viele, viele andere Sachen. Also Nahrungsmittelproduktion ist da. Ich gucke mir lieber irgendwie so, was mit dem Holz abläuft an, weil man hat da nicht ganz so sehr den Eindruck von Perversion, wenn man sowas sieht.
Ja, es hat nicht so diesen komischen Beigeschmack von hochverarbeiteten Lebensmitteln.
Ja, ne? Genau, richtig. Neben dem eigentlichen Holz, ne, gibt es dann auch noch eine Reihe von Holzwerkstoffen, die hauptsächlich als Plattenwerkstoffe kommen. Und da gibt es zum Beispiel, ich habe hier mal hingeschrieben, die Platten auf Massivholzbasis. Da gibt es also das Brettsperrholz, das Brettschichtholz, das Stabsperrholz und noch viele, viele andere. Das Brettsperrholz ist auch als Dreischichtplatte bekannt. Ist im Prinzip eine dünne Holzplatte. Aber jetzt müsste man natürlich rechnen. Ich weiß gar nicht, wie dünn eigentlich man Dreischichtplatten bekommt. Aber wenn man mal 16er gibt es auf jeden Fall. Kann man irgendwie 16 durch 3 rechnen.
5, ein Drittel.
Ja, genau, 5 ein Drittel. Und dann hat man also ein Brett, was 5 ein Drittel Millimeter stark ist. Oder sagen wir mal 5 Millimeter. Nimmt 3 Stück von diesen Brettern und legt die übereinander, und zwar so, dass die mittlere Schicht 90 Grad verdreht ist zu den beiden Deckschichten. Und dann leimt man das alles aufeinander, dann hat man eine Dreischichtplatte oder eben ein Brettsperrholz. Das wird im Innenausbau zum Beispiel relativ viel verwendet. Verarbeitet sich im Wesentlichen wie Massivholz, hat eben diese Kantenansicht. Ne? Man sieht eben, dass das 3 Schichten sind und dass dort die Faserrichtung wechselt. Das ist also sehr auffällig optisch. Ist aber...
Ist dann die Intention, dass die Fasern dann halt in unterschiedlichen Richtungen verlaufen, damit das eine einheitlichere mechanisches Verhalten hat?
Ja, oder genau. Also es geht vor allem um die Biegestabilität. Es geht um, ja, hauptsächlich die Biegestabilität, und das Reißverhalten wird eben sehr zurückgenommen. Wenn du eine große Platte herstellen würdest, die Dreischichtplatten kommen in Maßen für den normalen Handwerksbetrieb, für den kleinen Handwerksbetrieb wahrscheinlich sowas wie...
Dreischichtplatten werden meist als großformatige Platte mit den Maßen 2050 x 5000 mm oder 2050 x 2500 mm hergestellt. Ja,
ich hätte jetzt also sowas gesagt wie mindestens
2x5 oder 2x2,5 ungefähr.
Ich hätte jetzt mindestens 2x3 gesagt wahrscheinlich. Wahrscheinlich kann man sich das auch im Handel nochmal ein bisschen kleiner schneiden lassen. Aber 2x5 Meter kommt ungefähr hin. Und wenn du eine Platte hast, die 2 Meter hoch ist mit senkrechtem Faserverlauf und 5 Meter breit und nagelst die links und rechts irgendwo oder schraubst die an die Wand, dann ist allein durch das Schwinden des Holzes wird diese Platte reißen.
Durch das Eigengewicht?
Nee, nicht durch das Eigengewicht, sondern durch die Feuchtigkeitsveränderung. Durch die Dimensionsänderung, die mit der Feuchtigkeitsveränderung einhergeht. Mit der natürlichen Feuchtigkeitsveränderung.
Mhm.
Wird sich das Holz so sehr zusammenziehen, dass wenn das einfach nur ein Brett ist, dann wird das entlang der Holzfaser reißen. Und das wird ausgeschlossen durch diese kreuzweise Verleimung. Weil dann nimmt die querverlaufende Lage nimmt diese Zugspannung auf. Und der Leim kann das tatsächlich leisten, diese Kräfte zu übertragen. Brettschichtholz ist, ich will nicht sagen sowas Ähnliches. Brettschichtholz ist im Prinzip Bretter aufeinander gelegt, sodass man am Ende ein großes, schweres, dickes Kantholz hat, das sehr viel biegestabiler ist und ein bisschen, ich sag mal, erwartbarere Eigenschaften hat, gerade im wenn man es irgendwie im Bau verwendet, also irgendwie als statisches Bauteil, dann hat es so ein eher erwartbare Eigenschaften durch diese Homogenisierung. Also
die natürlichen Schwankungen, die von Baum zu Baum auftreten, dann
genau, wenn man da zum Beispiel mal so Risse oder Äste drin hat, dann ist das halt immer nur in einer Schicht. Da man aber viele Schichten aufeinander legt, mendelt sich das so ein bisschen raus durch die vielen Schichten. Ne, dass man nicht also eine konkrete Stelle mit einer Schwachstelle hat oder so, die dann an einer ungünstigen Stelle liegt, sondern das überträgt sich dann so ein bisschen über die Schichten. Was auch noch so was ist, was ich vorher sagte, ist Stabsperrholz, auch als Tischlerplatte bekannt. Und das ist im Prinzip viele kleine Holzlättchen, ne, also so schmale Leisten, die also eine gleiche Dicke haben, die auf beiden Seiten mit Furnieren belegt werden.
Das ist dann das, woraus IKEA Möbel herstellt?
Nein, soweit sind wir noch nicht.
Ach nee, die machen das aus Pressspan, ne?
Die machen das aus Spanplatte hauptsächlich, ja. Oder noch schlimmer, wenn sie denn überhaupt eine Spanplatte nehmen. Nee, aber das ist die wenn man so, ich würde mal sagen, Möbel aus den 50er oder 60er Jahren hat, die damals in der Fabrik hergestellt wurden. Also so ein Modell, was ist denn so ein bekanntes? Man kennt vielleicht diese Stubenanrichten. Mit diesen runden Türen, die so gekrümmte Türen haben. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gesehen hast?
Ja, ich habe so eine Vorstellung, ja.
Ne? Da ist dann häufig so ein dunkles Wurzelfurnier drauf. Und wenn man da mal so eine Tür abmacht oder sich drunter legt und die Tür von der Unterseite anguckt, da kann man diese Struktur erkennen von dieser Tischlerplatte.
Genau, also man kann jetzt eine Woche nach der Veröffentlichung dieser Folge Schlüsseltechnologie-Hörer daran erkennen, dass sie unter genau. unter Anrichten liegen.
Richtig, ganz genau. Weil häufig damals die Unterkanten eben noch nicht überfurniert wurden, weil ist ja unten, guckt ja eh niemand drunter.
Ja.
Genau, das ist so, das kann man ganz gut sehen.
Damals waren die Leute noch nicht hinreichend merkwürdig.
Ja, nee, hat mit merkwürdig nichts zu tun. Man hat da einfach andere Prioritäten gehabt damals. Gut, das waren also die Platten auf Massivholzbasis. Oder mal einige davon.
Warum würde man das machen? Also,
warum würde man was machen?
Dieses Stabsperrholz. Also warum macht man da jetzt Furniere und warum nimmt man jetzt nicht eine Massivholzplatte einfach?
Weil es sehr viel homogenere Eigenschaften hat. Hm. Und es ist so, dass die Stäbchen, die also den Grundkörper dieser Platte bilden, untereinander nicht verleimt sind, sondern im Wesentlichen
nur mit dem Furnier verleimt.
Sondern nur mit dem Furnier verleimt, ganz genau. Und dass deswegen dieser Breitenschwund, von dem ich vorher gesprochen habe, ne, bei einer großen Massivholzplatte, dass der egalisiert wird, weil die einfach nur auf dem Furnier aufgeleimt sind. Wenn das gemacht wird, dann ist das die, sage ich mal, höchste anzunehmende Feuchtigkeit, die eintritt. Die Platte trocknet danach nur noch zusammen. Und es ist tatsächlich so, dass man auch bei den Darbsperrholzplatten teilweise die Fugen erkennen kann zwischen den einzelnen Stäbchen. Dieser Verbund mit dem Furnier ist aber ausreichend, um eine stabile Platte zu haben. Also es sind dann auch mehrere Furnierschichten, ne, die dann auch wieder unterschiedlich orientiert sind. Das habe ich vorher noch nicht gesagt. Das ist dann also ein durchaus millimeterstarkes Blindfurnier, ne, was direkt auf diese Stäbchen geleimt wird, in Querrichtung zum Stäbchen. Und dann in der gleichen Richtung wie die Stäbchen kommt dann wieder ein Deckfurnier drauf, was dekorativ sein kann und auch häufig dekorativ ist. Und durch diesen Plattenaufbau hat man trotzdem eine formstabile Platte, die aber eben diesem Schwund nicht so oder in sehr geringer Weise nur unterworfen ist.
So quasi sind alle diese Herstellungsformen von Holz, Verbundwerkstoffen und sowas, die hier zum Einsatz kommen, sind dafür da, diese natürlichen Unzulänglichkeiten des Holzes ein bisschen auszugleichen.
Ja, im Wesentlichen schon. Also man will sich das leichter machen, ja. Das kann man so sagen. Wir kommen dann später nochmal drauf, warum jetzt ausgerechnet Holz, ne? Das ist ja die Frage, um die es jetzt eigentlich immer noch geht. Ne? Genau.
Ja.
So, dann kommen wir zu Furnierholzwerkstoffen. Ne? Da hat man also nicht mehr irgendwie dicke Leisten oder Bretter, die man zusammenklebt, sondern da geht es tatsächlich nur Furniere, die verarbeitet werden. Ich werde jetzt hier einfach nur die Begriffe nennen. Und man möge sich das bitte gerne in der Wikipedia anschauen. Es gibt eigentlich zu diesen Dingen, habe ich vorher nachgeschaut, ausreichend auch Bildmaterial jeweils in der Wikipedia, weil das würde jetzt hier deutlich zu weit führen, diese Unterschiede zu erläutern. Dann sitzen wir hier noch 2-3 Stunden. Und zwar habe ich jetzt hier einfach mal aufgeschrieben Furniersperrholz, Furnierstreifenholz, Furnierschichtholz und Biegesperrholz. Das sind also einfach nur verschiedene Art und Weisen, Furniere aufeinander und miteinander zu verleimen, was am Ende in unterschiedlichen Materialeigenschaften mündet.
Sehe ich bei diesem Furniersperrholz hier richtig, dass das auch die Form ist, aus denen diese akustischen Elemente sind, die ich vor mir sehe?
Das ist im Prinzip richtig, ja.
Also ich weiß ja nicht, ob unsere Hörer das hier wissen. Wer mich schon mal auf Kamera gesehen hat, wird hinter mir, beziehungsweise dann halt nicht in der Kamera sichtbar, auch vor mir akustische Elemente sehen, die Timeless als Teil seiner Meisterschule gebaut hat, als eines der, wie heißt das dann, Lehrstücke, Projektarbeiten oder sowas?
Ja, ne? Eine Projektarbeit war das, ja.
Genau.
Also ich hab das vermittelt, ne? Ich habe das gar nicht selber gebaut.
Ah ja. Achso, das war nur dein Kollege, der das ausgeführt hat.
Ja, genau, richtig.
Ah ja. Und da sehe ich halt hier, so wie man das hier sieht, in dem Bild, was in der Wikipedia bei Furniersperrholz ist, dieses Birkenholz, was hier auf 45 Grad Gärung verleimt ist, das bildet hier den Rahmen von beiden Elementen. Warum habt ihr euch denn für dieses Material entschieden, diesen konkreten Anwendungsfall? Das können wir mal daran besprechen.
Erstens aus Verfügbarkeitsgründen. Was du jetzt da hast, ist ja ein Birkensperrholz mit relativ wenigen Lagen. Das ist, glaube ich, nur 5-lagig, wenn ich mich nicht irre.
Ne, ist ein bisschen
oder
mehr.
Oder sind es so 7?
11 oder 13 sein.
Was? Okay. Ach nee, der Rahmen ist doppelt. Der Rahmen ist doppelt stark.
Ja, genau, ja.
Man kann das auch sehen, die Deckschichten.
Die inneren sind, glaube ich, 5-lagig, wenn ich das so sehe.
Ja, genau. Das wird, denke ich, hinkommen. Weil derjenige, der das gebaut hat, vorwiegend an Plattenwerkstoffe gewöhnt war. Ne? Deswegen ist das halt so seine primäre Wahl gewesen. Und außerdem wären für das, was du jetzt dort hast, das ist ja durchaus relativ großformatig. Ne? Also wenn ich jetzt so zum Beispiel das Element sehe, was vor dir hängt.
Der Absorber.
Der Absorber, genau.
Der ist so, ich glaube, 1 Meter mal 80 Zentimeter oder sowas. Oder sogar breiter als 1 Meter, oder?
Könnte sein. Ich habe das nicht im Kopf. Weiß ich nicht. Ist schon eine Weile her.
Ja, nur so nach Intuition.
Ja, das kann hinkommen. Und da ist es ja so, das ist ja, allein die Frontplatte ist ja schon relativ großformatig. Und da hätte man jetzt in Massivholz zum Beispiel schon wieder das Problem mit dem Schwund. Dann kommt noch dazu, dass, warum es jetzt ausgerechnet halt ein Birkensperrholz ist, ist, dass es durchaus, so wie die Oberfläche ausgeführt ist, relativ dekorativ ist. Also ich finde das hübsch, diese seidige Oberfläche. Diese helle und seidig glänzende Oberfläche finde ich eine hübsche Sache eigentlich.
Das ist so eine Sache, an die ich bei sowas überhaupt nicht denke. Ich habe immer so Birkenmöbel, weil ich weiß ja, ich habe hier schon helle Möbel und das Birke ist halt hell.
Aber ja gut, aber der Rest deiner Möbel ist ja eher lackiert.
Ah ja.
Ah, das ist ja geölt.
Kann sein.
Ja, also der Tisch, der bei dir im Wohnzimmer steht zum Beispiel, da bin ich mir recht sicher, dass der lackiert ist zum Beispiel. Also dann wirst du auch, wenn du da mal eine Vergleichsprüfung machst mit der Hand, eine Tastprüfung, wirst du auch merken, dass sich die Oberflächen ein bisschen unterschiedlich anfühlen.
Ja, fühlt sich ein bisschen mehr glossy an, ja.
Ja, genau.
Das ist heute eine sehr haptische Folge. Also zumindest für mich. Ich meine, die Zuhörer können jetzt vielleicht bei mir irgendwie in die Wohnung reinkommen und die akustischen Elemente in Augenschein nehmen. Ich werde hier nicht Führungen anbieten. Also so weit geht das dann nicht.
Aber gut, ich weiß nicht, ob der Stream wird nicht auf YouTube sein, ne? Das ist schon eine Weile her. Er hat es nicht auf YouTube geschafft, indem du die Sachen vorgestellt hast.
Kann sein, ja.
Ja, naja, egal. Ja, das sind so die Hauptgründe. Relativ gute Verfügbarkeit. Ich finde das eine hübsche Oberfläche und derjenige, der das gebaut hat, der Dominik damals, der hat relativ viel Erfahrung mit Plattenwerkstoffen gehabt. Deswegen ist die Wahl da so drauf gefallen. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass wenn man jetzt angefangen hätte, da eine Massivholzplatte herzustellen, das ist einfach ein Zeitfaktor. Und wir hatten nicht unbegrenzt Zeit für dieses Projekt. Das musste, glaube ich, innerhalb einer Woche oder so abgeschlossen sein. Und das hat er gut geschafft, da hat er irgendwie noch einen Tag übrig gehabt, aber so viel länger hätte es dann auch nicht sein dürfen.
Das ist eigentlich das Größte, was man von Massivholzplatten bekommen kann, weil das ist ja dann noch irgendwann dadurch beschränkt, dass dann halt die Bäume einfach eine bestimmte Größe haben, die da dafür gefällt werden.
Das ist eine interessante Frage. Also ich habe tatsächlich irgendwie schon mal so 8 Meter Bohlen in der Hand gehabt. Und zwar aus einem Material. Also gut,
der Länge nach könnte ich mir das vorstellen, aber...
Ja, und die kann man dann nehmen. Kann dann die 8-Meter-Bohle so abschneiden, dass da parallele Streifen entstehen, die Kanten ordentlich herrichten und kann dann die seitlich zusammenleimen, sodass man im Prinzip eine Breite oder eine Platte mit beliebiger Breite erzeugen kann. So man den Spannvorrichtungen hat, um diese Platte herzustellen.
Ja, gut, dann ist es halt dann kein Massivholz mehr, dann ist es ja auch schon eine Verwendung.
Das zählt als Massivholz. Das ist eine Massivholzplatte, ja. Wenn du diesen Baumstamm nimmst und den einfach so lässt, ohne da Schnittfugen reinzubringen und das neu zusammenzuleimen, dann wird dieser Baum sich sonst wohin drehen und wenden und verbiegen. Das geht nicht besonders lange gut.
Interessant. Ich gewinne eine Wertschätzung dafür, was der Tischler an sich eigentlich macht, ja. Das ist ja auch, das ist der Zweck der Folge und das tritt auf jeden Fall gut ein.
Gut, okay. Haben wir erstmal die Furnierholzwerkstoffe gehabt. So, dann kommen wir jetzt als nächstes mal zu den Spanplatten und da sind wir jetzt so ungefähr... Na, aber bei weitem nicht nur bei IKEA. Da haben wir also die Flachpressplatten. Das sind so diese ganz klassischen Spanplatten, die man kennt, wenn man mal schon mal irgendwie vor 10 Jahren einen Fuß durch eine Schrankwand getreten hat.
Die Splitter, also erstmal, um es ganz grundsätzlich einzuführen, Spanplatte heißt halt irgendwie, ja, ich habe halt also einzelne Späne, also wird dann, ist das der Verschnitt, der beim Zerlegen des Baumes entsteht oder wo kommt das her? Oder,
ursprünglich auf jeden Fall, ist
ein bisschen zu fein dafür, ne?
Gar nicht mal. Das sind die Körnungen in diesen Spanplatten, gerade bei den normalen Flachpressplatten, von denen ich gerade gesprochen habe. Die haben tatsächlich verschiedene Sieblinien, also die werden nach Korngrößen sortiert, die Späne, die da anfallen, aus verschiedenen Holzverarbeitungen. Und dann ist es so, dass die also in der Mitte relativ grobe Späne haben und auf der Ober- und Unterseite eher feine Späne, um eine möglichst glatte und homogene Oberfläche zu erzeugen. Und das ist dann durchaus relativ feines Sägemehl, was dann dort verwendet wird. Und das gröbere Sägemehl fällt in Sägewerken durchaus auch an. Also die haben ja, das was aus Sägewerken rausfällt, ist ja nicht das, was man bekommt, wenn man mit einem Fuchsschwanz ein Holzbrett durchsägt. Sondern die haben etwas andere Sägen dort. Und die fahren diese Sägen...
Mit gröberen Zähnen.
Genau, mit gröberen Zähnen. Und diese fahren diese Sägen auch mit ganz anderen Vorschubgeschwindigkeiten und Kräften. sodass man da also auch relativ große Späne erzeugen kann. Genau, und die Spanplatten sind letztlich so ein Produkt der Nutzung dieser Abfälle eigentlich, ne? Sodass man halt gesagt hat, ach, jo, guck mal, jetzt haben wir hier irgendwie Späne. Was machen wir da? Ach, die tun wir mal hier in den Eimer, kippen mal Leim drauf und dann, was können wir damit machen? Ach, hier, guck mal, das können wir auf diesen Spiegel streichen oder zwischen in unsere Furnierpresse legen und dann, ach, guck mal, da kommt sowas raus, was ungefähr wie eine Platte aussieht. Und was jetzt eigentlich im Wesentlichen nichts mehr mit Holz zu tun hat, außer dass es hygroskopisch ist. Weil bei den Spanplatten es eben so ist, dass durch diese relativ feine Grundstruktur keine Faserrichtung mehr erkennbar ist. Diese Spanplatten haben keine Faserrichtung mehr, sondern sind in alle Richtungen, man nennt das auch isometrische Werkstoffe. Die haben also irgendwie, was bei Massivholz so ist, ist, dass es zum Beispiel in axialer Richtung andere Schwundmaße, Quell- und Schwundmaße hat, als in radialer Richtung zum Beispiel.
Was wir dann mit dem Brettschichtholz und sowas dann Umgang haben. Zumindest so ein bisschen. Aber dann hast du trotzdem wahrscheinlich nur noch, ob du es jetzt im 90-Grad-Winkel oder im 45-Grad-Winkel nimmst.
Ne? Genau, richtig. Du hast trotzdem noch, zum Beispiel, wenn man jetzt von dem Brettschichtholz spricht, hat man ein axiales Schwundmaß, ne, also entlang der Materialachse. Das ist bei Holz immer das geringste. Und dann gibt es noch radiales und tangentiales Schwundmaß und zwischen radial und tangential alles, was du dir dazwischen vorstellen kannst, so ungefähr. Würde jetzt auch relativ weit reingehen. Und bei zum Beispiel einem Brettschichtholz hätte man so eine Mischung aus radialem und tangentialem Schwund in der Breite sozusagen und in der Länge so ein axiales Schwundmaß. Und all das hat man bei Spanplatten eben nicht mehr. Ne, sondern die haben halt, wenn sie feucht werden, quellen sie auf. Und zwar in alle Richtungen gleich viel. So ungefähr.
Ja. Ja, das hatte ich auch schon mal erlebt, als hier ein bisschen Wasser im Keller gestanden hatte und da waren ein paar Holzplatten. Das war gut anzusehen, ja.
Mhm, genau. So, jetzt hat
Kann man als Test machen, wenn man sowieso schon Hochwasser hat, was da jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade wieder ein Thema ist.
Ja, genau, richtig. So, jetzt hat man die Flachpressplatten, ne, was so irgendwie so die Standard-Spanplatten sind, die man so als Fußbodenverlegeplatten kennt oder als, eben wie gesagt, so, was durchaus auch sehr viel verwendet wird in Tischlereien. Da werden dann Oberflächen draufgepresst. Furniere oder auch Schichtstoffe oder sowas. Das wird relativ viel verwendet. Dann gibt es Strangpressplatten, die werden ein bisschen anders hergestellt und kriegt man deswegen auch in anderen Formaten, ist aber im Grundsätzlichen das Gleiche, da ist nur das Pressverfahren so ein bisschen unterschiedlich. So als erste Näherung zumindest. Und dann haben wir hier noch das OSB, das Oriented Strand Board. Und da ist es zum Beispiel so, dass das angefangen hat als ein Abfallprodukt aus der Furnierherstellung oder aus der Sperrholzherstellung. Ja, also wenn man da so Sperrhölzer macht, dann hat man irgendwie Randbeschnitt bei diesen Sperrholzplatten, die man hat. Und dann hat man quasi so kleine Furnierreste. Und jetzt hat man sich überlegt, was soll man denn damit machen? Man hat gesagt, jetzt schreddern wir noch ein bisschen, sodass wir irgendwie eine durchschnittliche Stücklänge von vielleicht 5 cm haben oder so. Und dann schütten wir das auch aufeinander und verpressen das, deswegen Oriented Strand Board, weil die dann sozusagen, es gibt in dieser Platte keine also wenn die Platte flach auf dem Tisch liegen würde oder auf dem Boden, dann gibt es darin sozusagen keine senkrecht stehende Strand, wäre ein Splitter. Keinen senkrecht stehenden Splitter mehr. Sondern die liegen alle. Deswegen heißt es Oriented Strand Board. Also
ja.
Orientiertes Splitterbrett.
Ich sehe jetzt auch jetzt, wo ich hier die Bilder angucke, ja, dass das, ich hatte auch schon so eine USB-Platte, habe ich schon mal irgendwann gehört, aber jetzt genau. habe ich hier auch die Assoziation damit, weil das sieht natürlich dann so ganz klassisch aus, so eine Platte halt aus Spänen, die halt ganz offenbar zusammengepresst sind. Ist da noch irgendwas anderes außer Pressen? Also ist da irgendwie Leim noch so im Spiel?
Ja, oder? Das wird mit, ich glaube bei USB wird es mit Epoxidharz gemacht.
Zur Verklebung werden PF-Bindemittel, MUPF-Bindemittel oder PMDI-Bindemittel eingesetzt.
Okay, ja.
Also sag ich irgendwie doch. Ja offenbar. Müsste ich jetzt hier weiter reinklicken, was das für, es sieht nach organischen Verbindungen aus, ja.
Ja, USB-Platte ist sowas, was aber in, also was so erfolgreich ist, dass es extrem um sich gegriffen hat und besonders für den Innenausbau extrem zugenommen hat, weil USB, gerade was Holzrahmenbau betrifft, extrem viel als aussteifende Platte verwendet wird und als Grundbeplankung für Decken, Böden, Wände, alles Mögliche. Also das ist
was gibt so. Es ein Bild in dem Wikipedia-Artikel, wo sie ein Haus bauen mit einem Stahlskelett, was dann mit USB-Platten verkleidet wird, ja, um genau. die Wandstruktur herzustellen.
Ja, richtig.
Also das ist dann wahrscheinlich auch dementsprechend ein tragendes Bauteil oder nee, ist das das tragende Bauteil?
Nee, die USB-Platte eher nicht.
Nee. Das hätte mich jetzt von dem Herstellungsverfahren jetzt ein bisschen gewundert, dass das irgendwie tragend sein könnte, aber das ist wahrscheinlich eher nur, um die Dichtigkeit herzustellen, sage ich jetzt mal, für diese Wände hier.
Es ist kein tragendes Element an sich, aber die USB-Platte hat die Eigenschaft, eine statische Scheibe zu sein. Du siehst in dem, wenn du jetzt dieses Bild anguckst von diesem Stahlskelett,
ja,
dass dort überall nur rechte Winkel sind. Du siehst keine Streben, keine schräg verlaufenden Streben in diesem Gebäude. Doch, ich sehe zwei. Aber das ist.
Ah ja, ja.
Aber das ist so ein bisschen zu wenig, um das Gebäude im Ganzen auszusteifen. Und was man jetzt mit dem USB macht, ist eine statische Scheibe erzeugen. Die sozusagen diese Knickkräfte, ne, wenn du zum Beispiel Seitenwind hättest bei dem Gebäude, das ausgleicht.
Eine Windlast.
Genau. Eine Windlast rausnimmt, ja, genau, zum Beispiel. Das hat man früher eben mit Verbretterungen gemacht, oder es gibt noch viele, viele andere Möglichkeiten. Da gehen wir jetzt wieder in Holzbau rein, wenn wir damit anfangen. Ja, aber dafür wird USB eben verwendet. Es hat eben die Eigenschaft, eine statische Scheibe zu sein, sodass solche Konstruktionen, die im Wesentlichen ohne irgendwelche aussteifenden Diagonalen auskommen müssen oder sollen, der Einfachheit halber, durch diese Platte mit diesen vielen Befestigungspunkten ausgesteift werden können.
Wofür würde das, abgesehen jetzt von so etwas hier, das ist ja jetzt eine Rohbautätigkeit, also ja eine Zimmererverwendung quasi eher, wo würde das im Tischlern Verwendung finden? Weil nun, das ist jetzt nicht so die Sache, die ich mir vorstelle für ein Möbelstück, wo das dann sichtbar ist, weil das sieht ja schon sehr rohbauig aus, sage ich mal.
Ja, das ist so.
Also das ist wahrscheinlich so, dass das so ein bisschen das Äquivalent von Sichtbeton. Das hat ja auch so eine gewisse Ästhetik, wird ja auch mal verwendet, zumindest wie für Neubauten, bis sie dann feststellen, dass irgendwie einen porösen, exponierten Werkstoff zu haben, auch gar keine so gute Idee ist, was so Reinigung angeht und so.
Ja.
Aber das hat so einen ähnlichen Vibe.
Ja, das ist tatsächlich auch so, die USB wird hauptsächlich eben für den Innenausbau verwendet und zwar als Trägerplatte dann. Ne? Also man hat zum Beispiel so ein Holz oder eben so ein Stahlskelett, wie wir das gerade gesehen haben. Da wird die USB-Platte aufgebracht und darauf dann zum Beispiel eine Gipsplatte. Oder man kann das auch spachteln und dann da drüber streichen oder so. Aber die USB-Platten werden extrem selten sichtbar verbaut. Es gibt das. Also es ist durchaus der Fall, dass es USB-Möbel gibt. Man muss da aber auch durchaus recht vorsichtig zu Werke gehen, weil es eben eine grobe Spanplatte ist. Und dann ist es halt auch so, dass die durchaus mal grobe Späne verlieren kann, wenn man da sich falsch dran lang bewegt. So, das ist also auch gar nicht so einfach.
Macht sie wahrscheinlich auch nicht so gut, das irgendwie glatt schleifen zu wollen, ne?
Genau, richtig. Also das ist, man muss aufpassen, man kann da mit Kantenprofilen arbeiten, dass man, keine Ahnung, Alukanten oder Stahlkantenprofile oder sowas verwendet, um die Kanten vor solchen Beschädigungen zu schützen und da Verletzungen zu vermeiden. Aber tendenziell ist das schon eher im Innenausbau und dann an nicht sichtbaren Stellen, dass das verwendet wird. Aber wie gesagt, Innenausbau ist ja eben auch was mit ins Tischlerhandwerk fällt.
Ja. So, dann haben wir hier noch Dinge, die nicht Holz sind.
Ja, wir haben auch noch Holzfaserplatten im Vergleich zu den Spanplatten.
USB, ja.
Wir haben jetzt also gerade davon gesprochen, wie große oder wie grobe oder feine Späne Verwendung für Spanplatten finden. Und das kann man also noch weiter treiben, dass man nicht mehr Späne nimmt, sondern Fasern. Sodass im Wesentlichen. Das erinnert dann von der Struktur her schon eher an Papier, sozusagen, oder irgendwie dicke Pappe oder irgendwas in der Art. Ne? Da gibt es also zum Beispiel MDF, was die mitteldichte Faserplatte ist. Dann gibt es so Hartfaserplatten. Es gibt Holzfaserdämmplatten, die für Gebäudedämmung und sowas verwendet werden. Also das sind alles Faserwerkstoffe, die in verschiedenen Pressverfahren und mit oder ohne Bindemittel und verschiedenen Mengen von Bindemitteln und wetterfest und nicht wetterfest und auf die verschiedensten Arten und Weisen hergestellt werden mit eingefärbten Fasern. Es gibt zum Beispiel diese mitteldichte Faserplatte, die MDF, auch als durchgefärbt, sodass man die sozusagen in schwarz oder grün oder gelb oder was auch immer schon kaufen kann. Ansonsten hat die eher so einen bräunlichen Ton.
Ich finde das so ein bisschen, ich weiß auch nicht, so viel unangenehm, wie auf diese MDF-Platten mir anzugucken, die hier in der Wikipedia als oberstes Foto drin sind, weil das sieht so aus, wie es hat halt keine, also außer dass es halt natürlich so rechteckige Formen halt sind, weil es halt Platten sind und man kann so sehen, dass irgendwie die Ränder so ein bisschen, ja, wie abgegriffen sind oder halt ein bisschen Dreck drauf ist oder so. Aber ansonsten sieht es halt so uniform aus, ohne irgendwelche Eigenschaften, wie als ob das aus Knete geformt ist oder so aus
Ton. Und genau das ist es auch, ja. Genau das ist es auch und genau das soll es auch sein. Also das ist trotzdem hart. Man kann da, du siehst das, jetzt reden wir wieder Podcast und Bilder, ne? Aber jetzt reden wir wieder von dem Bild. Du siehst auch, der oberste Holzstreifen, der da liegt, der hat unten so eine kleine Macke an der Unterseite. Ja. Das kann man mit dem Fingernagel erreichen bei einer MDF-Platte. Das geht. Oder mit einem Schraubenzieher so ein bisschen dran rumprokeln oder sowas. Da hat man schon solche...
Also hat es ein bisschen was wie so weiche Steine.
Ja, genau. So ungefähr fühlt sich das an. Die MDF-Platte hat den Vorteil, dass zum Beispiel... du kennst vielleicht aus so Altbauten, wenn so Altbauten saniert werden, die so historische Türen haben, wo so... Naja, du weißt jetzt nicht, was eine Türfüllung ist.
Ich kenne Zahnfüllung, ist das ähnlich?
Ja, nee. Wo so rechteckige Füllungen drin sind. Das ist also so eine Art die Tür hat dann so eine Art Felder. Und in diesen Feldern sind reliefartige Füllungen drin.
Ja, also in dem Tür im Sinne von wirklich das Element, was sich bewegt.
Das Türblatt. Und nicht die Tür genau, das Türblatt.
Das Türblatt, ja.
Genau. Das hat so reliefartige Füllungen und die MDF-Platte hat zum Beispiel die Eigenschaft, dass sie recht schwer ist, was gut ist, wenn man Schallschutzeigenschaften ausnutzen möchte. Na, da ist Gewicht immer gut. Ja. Und hat aber durch diese Homogenität, die dieser Platte innewohnt, ne, also du siehst das ja, das ist keine Struktur erkennbar, so wie du es vorher gesagt hast, kann man dort zum Beispiel ein Kantenprofil anfräsen und das dann überlackieren und das bleibt formstabil trotzdem. Sodass man eben so eine plastische Füllung mit einem umlaufenden Kantenprofil zum Beispiel relativ gut herstellen könnte. Wenn das dann später deckend lackiert wird, wird das nicht auffallen. Und man hat dann trotzdem ein relativ hohes Materialgewicht, was eben gerade zum Beispiel für Wohnungseingangstüren heute ja gefordert wird. Also wenn man irgendwie so.
Also für sowas wie Schallschutz oder Brandschutz und so weiter.
Genau, richtig. Ja, Brandschutz wäre jetzt MDF nicht so, aber gerade Schallschutz durchaus, ne? Weil die MDF-Platte eben einfach das Gewicht mitbringt und deswegen durch den Schall weniger schnell aufzuschwingen ist.
Naja. Also das ist dann auch wahrscheinlich dann, könnte ich mir jetzt vorstellen, Werkstoff, der für sowas wie eine CNC-Fräse auch gut zugänglich ist, durch diese Uniformität.
Ja, auf jeden Fall. MDF-Fräsen sind immer alle sehr gerne.
Wenn man Botschaften und Logos und so weiter einfräsen will in die Türfüllung.
Wenn man das gerne möchte, wäre das mit MDF möglich, ja. Genau. MDF hat zum Beispiel auch den Vorteil, dass es sich relativ leicht absaugen lässt auf so einer CNC-Maschine, weil die Späne sehr uniform sind. Du saugst da im Wesentlichen Staub ab. Während wenn du das auf einer Massivholzplatte fräsen würdest, je nachdem...
Dann musst du halt irgendwie mit diesen unterschiedlich großen Spänen klarkommen.
Genau, mit diesen unterschiedlich großen Spänen klarkommen. Je nachdem, in welche Richtung du relativ zur Holzmaserung fährst mit deinem Fräser, mit welcher Drehzahl und so weiter... ist es auch unterschiedlich, wie groß die Späne werden, wo sich die Späne absetzen am Fräser und so weiter und so weiter. Das ist also, sind alles so Vorteile, die die MDF-Platte hat. Ne? Die ist halt gerade, so wie auch die Flachpressplatten, so Spanplatten, für industrielle Fertigung sehr gut geeignet. An vielen Stellen. Ich persönlich, das ist so wie du sagst, ne? Ich habe gegen dieses Material auch eher eine Abneigung. Aber es ist so, dass es auf jeden Fall Einsatzgebiete dafür gibt, wo sie durchaus praktisch ist.
Wie gesagt, bei mir war das jetzt rein von der vom visuellen Ersteindruck.
Ja, der haptische Ersteindruck ist ganz genauso.
Eine detailliertere Meinung. Ah, okay.
Also wie gesagt, wenn das am Ende fertig überlackiert ist oder so, dann wird man das nicht mehr wahrnehmen. Also dann ist das, kann ich vielleicht in manchen Fällen noch erkennen, dass das meine MDF-Platte war oder dass da eine MDF-Platte drunter steckt, aber ist für einen Laien nicht mehr wahrnehmbar.
Da muss man schon Holzflüsterer sein dafür.
Man muss einfach wissen, was da so los ist, ja. So, und jetzt hattest du vorhin schon gesagt, jetzt gibt es noch irgendwie Materialien, die kein Holz sind. Auch die werden von Tischlern gelegentlich verarbeitet, ne? Also Plexiglas habe ich hier mal stehen, oder?
Heresie.
Bitte?
Heresie.
Heresie? Naja, ich weiß nicht. So ist es halt, ne? Was der Kunde will, das wird eben gemacht. Das ist doch bei dir genauso.
Oh nein. Jetzt ist das diese Industrie auch schon wieder so. Ich dachte, ich komme endlich davon weg.
Nee. Wir sind doch alle käuflich, weißt du doch. Also Plexiglas, und ja, ich habe jetzt hier mal geschrieben, allgemeiner so durchsichtige oder trübe Kunststoffplatten, weil Plexiglas, glaube ich, tatsächlich irgendwie für eine bestimmte Klasse Kunststoffe reserviert ist, der Begriff. Und aber die Varietät, die heutzutage an Kunststoffplatten verarbeitet wird, ist relativ groß geworden.
Ich sehe, Plexiglas ist ein Markenname von einer bestimmten Firma. Okay. Das ist wahrscheinlich wieder so eine Sache wie ihr Tempotaschentuch. Mhm. Dass das dann so eine ganze Kategorie ist, die halt dadurch beschrieben wird.
Ja. Dann habe ich hier Korean stehen. Korean ist ein Werkstoff, der aus Korea stammt. In Korea entwickelt wurde. Das ist epoxidhart gebundenes Steinmehl, was zu Platten gepresst wurde. Was durchaus auch auf Holzbearbeitungsmaschinen bearbeitet werden kann. Was aber wirklich eher so ein Grenzfall ist, weil das machen, wenn, dann machen das relativ gut spezialisierte Firmen oder Betriebe. Was ich hier auch noch stehen habe, ist Epoxidharz. Das sind so, ich weiß nicht, wer sich in den letzten Jahren mal so ein bisschen auf YouTube rumgetrieben hat, und da können wir jetzt hier einfach mal Epoxy-Table eingeben auf YouTube, und dann wird man eine unendlich lange Liste an Treffern finden von hübschen Epoxy-River-Tables und so weiter. Wer das gerne möchte, der kann sich das gerne mal angucken. Ich halte das für teilweise angebracht und teilweise nicht angebracht.
Also ich sehe hier Teile, die so aussehen, dass eventuell hier das aus Teilen von Massivholz bestimmt ist. Also halt Scheiben, die aus Massivholz geschnitten wurden, und dann wurden die Löcher dann mit Epoxidharz halt verfüllt, sodass eine vollständige Tischplatte sich ergibt. Und Richtig. Das macht dann hier eventuell einen ästhetischen Eindruck, auch je nachdem, welche Farben hier verwendet wurden,
da kann man die Zuschlagstoffe, Epoxidharz
beigegeben wurden.
Ja, kann man Zuschlagstoffe aller Couleur benutzen, ja. Also da gibt es irgendwie so, man kann da Sand reinstreuen und Steine und dann durchsichtiges Epoxidharz nehmen. Oder man nimmt Glitzer-Epoxidharz und dann ist der Glitzer irgendwie das Motiv. Oder man färbt es ein oder auch nicht. Oder man verschließt nur die Risse im Holz mit Epoxidharz. Oder man stellt einen Tisch aus, der im Wesentlichen fast nur noch aus Epoxidharz besteht, mit 2-3 Klumpen Holz drin. Oder, na, also das der Fantasie im Wesentlichen keine Grenzen gesetzt.
Einer meiner Brüder hatte mal zu Jugendzeiten, Zeiten auch der Lehre, der hatte damals auch gelernt im Handwerk, war Vermesser geworden. Mhm. Und in der Zeit hat er sich oft mit seinen Freunden noch zu Hause getroffen. Da wurden allerlei alkoholische Getränke konsumiert, wie das halt so üblich ist in unseren Breitengraden. Und er hatte da die ganzen Kronkorken von den Bierflaschen gesammelt und hatte dann mal erzählt, dass er die Intention hat, sich so eine Art Tischplatte zu machen, wo die ganzen Bierdeckel drin sind. Da ist aus nichts draus geworden, aber da habe ich so eine Erinnerung drin, die ich jetzt hiermit für alle Zeiten dokumentiert habe.
Ja, genau. Das sind so Sachen, die man mit Epoxidharz machen kann. Und ich möchte mich jetzt nicht weiter zu diesen Epoxidtischen äußern. Das ist was es gibt. Und das hat.
Ich glaube, das ist eine komplette Meinung, die damit zum Ausdruck gekommen ist.
nee, meine Meinung ist durchaus differenzierter, als das vielleicht durchscheinen lässt. Aber okay. Wie gesagt, darum soll es heute nicht gehen. abgesehen von Kunststoffen werden durchaus auch Metalle verwendet. Zum Beispiel in Form von Beschlägen oder Schrauben. Oder wie ich vorhin zum Beispiel, na gut, so Kantenprofile oder sowas, was ich vorhin angesprochen hatte, das würde unter Beschläge fallen. Ja.
Genau. Ich meine, das ist ja was selbst jemand kennt, der schon mal IKEA-Möbel zusammengebaut hat, so als genau. Minimale Interaktion mit dem Thema des Möbel fertigenden Handwerks. Da hat man auch die entsprechenden Metallteile, Schrauben und Winkel und sowas, mit denen da die diese Spannplatten gefügt werden.
Ja, genau. Ich habe es jetzt einfach nur der Vollständigkeit halber mal so beigefügt.
Ja.
Mineralische Werkstoffe habe ich hier auch noch mit aufgeführt. Das sind so Dinge, zum Beispiel, was man gelegentlich sieht, sind so steinerne Küchenarbeitsplatten oder solche Dinge oder Tresenoberflächen oder sowas, ne, was eben auch vorkommt. Das wird dann natürlich vom Steinmetz als Halbzeug eingekauft und so, aber fällt dann eben bei Montagetätigkeiten auch mit so unter die Werkstoffe, mit denen man eben zu tun hat.
Was ist denn Halbzeug? Ah ja, Vormaterial. Vorgefertigtes Rohmaterial in Werkstücke und Halbfabrikate der einfachsten Form. Hm?
Genau.
Aha. Also Bauteile.
Richtig.
Ist auch so ein Begriff, mit dem ich einfach noch nie in Kontakt bekommen bin, so richtig.
Das Wort Halbzeug?
Ja.
Okay. Ja. Also so.
Das werde ich definitiv in meinen Jargon aufnehmen für Programmbibliotheken.
Ja, das trifft es wahrscheinlich ziemlich gut, ja. Das ist auch ein Halbzeug. Ja, gut. Jetzt habe ich noch hier so ein paar Fachrichtungen aufgeschrieben, wo man sich sozusagen hinbewegen kann in dem sehr facettenreichen Beruf des Tischlers. Ich werde das genau, jetzt mal...
So,
Ja.
Wir hatten ja noch die Frage von eben, was jetzt eigentlich das Holz so besonders macht. Und da ist das verschoben, dann
richtig. Okay.
Kannst du jetzt die Antwort noch drauf geben.
Ja, die Antwort ist, dass Holz eine relativ leichte Bearbeitbarkeit hat. Also es ist im Vergleich zu Metall oder Stein relativ leicht zu bearbeiten. Also man kennt das irgendwie, man würde jetzt, wenn wer schon mal irgendwie so ein Metallbolzen oder sowas mit einer Handsäge durchgesägt hat und im Vergleich dazu ein Brett mit einer Handsäge durchgesägt hat, der hat durchaus die Erfahrung machen können, dass das also Holz eher einfach zu bearbeiten ist im Vergleich. Dazu kommt, dass es ein heimischer Rohstoff ist und dadurch relativ umfangreich zur Verfügung steht. Ne? Also es ist tatsächlich ein Rohstoff, der nachwächst und deswegen in seiner Erzeugung relativ preisgünstig ist. Auch wieder im Vergleich zu Stein oder Metall.
Ne? Wo dann, das ist jetzt nicht sowas wie jedes beliebige Metall, was dann halt im Zweifelsfall nur an bestimmten Stellen der Welt vorkommt und dann von den entsprechenden Nationen kontrolliert werden kann.
Ja, ganz genau. Es ist natürlich so, dass es Hölzer gibt, die nur an bestimmten Stellen auf der Erde wachsen, ne, wenn wir irgendwie von Edelhölzern sprechen.
Also die dann so natürlich, Balsa oder sowas.
Ich würde jetzt Balsa nicht unbedingt als ein Edelholz bezeichnen.
Oder auch wie hieß denn dieses?
Ich würde vielleicht eher von Ebenholz oder Palisander oder sowas sprechen. Leider beides Hölzer, die auf roten Listen stehen, was Artenschutz betrifft.
Ebenholz kenne ich tatsächlich nur von Schneewittchen.
Ja, genau. Aber das ist genau das. Das ist das sogenannte Makassar-Ebenholz, was eben auch auf der roten Liste steht. Artenschutzliste. Und Palisander ist auch so ein Holz. Der echte Palisander, der Rio-Palisander, das ist so ein. Der ist schon seit Jahr, da ist die Einfuhr schon oder der Einschlag schon seit Jahrzehnten verboten. Den gibt es irgendwie nur noch mit eingeschlagen vor 1900 und weiß ich nicht, 60, 70, irgendwas in der Art. Na, also es gibt eben durchaus auch Hölzer, die nicht überall auf der Welt wachsen und auch in begrenzter Menge. Klar, das ist dann auch Importware und das ist dann auch nicht so hoch verfügbar. Aber gerade wenn man jetzt irgendwie davon redet, dass man Spanplatten herstellen will oder einfache Holzkonstruktionen erzeugen will oder einen Zaun bauen möchte oder irgendeine Trennwand oder sowas bauen möchte, da kann man verfügbare einheimische Hölzer verwenden, die man zu günstigen Preisen im Fachhandel oder Baumarkt erwerben kann. Und das vereinfacht die Sache erheblich im Vergleich zu anderen Werkstoffen.
Ich habe mich hier gerade durch den Edelholzartikel durchgeklickt und bin auf Amaranth als Holzart gestoßen. Mhm, ja, und das Amaranth ist ja absolut wild. Das ist, als ob man durch so einen Rotkohl durchgeschnitten hat. So violett ist das.
Ja, so ist das. Richtig.
Was zur Hölle.
Das ist unter anderem auch ein Vorteil von Holz, dass es einfach sehr schön sein kann. Ne?
Ja.
Und ich weiß nicht, der Edelholzartikel, ich habe den tatsächlich noch nie selber gelesen. Ich werde den jetzt mal kurz überfliegen. Edelhölzer wahrscheinlich, oder?
Edelholz.
Oder Edelholz, Edelhölzer. Edelholz. Ahornmaser, ein einheimisches Holz. Eibenholz, auch ein einheimisches Holz. Allerdings auch
artgeschützt. Also die Ahornmaser sieht absolut wild aus. Also für alle, die jetzt hier zu Hause da sitzen, sowieso schon nachklicken, klickt das mal mit nach. Mhm. Das ist wie so eine Luftaufnahme von der Wüste.
Ja, genau.
Gut, also das sieht aus wie Sanddünen von ganz weit oben.
Ja, das ist jetzt der Umstand, dass es eben Maserknollen sind. Oder also Maserfurniere in dem Fall sind das. Die haben eben die Eigenschaften, dass die so wüst aussehen. Schwarznuss, Walnussgewächse, auch ein einheimisches Holz. Ne? Also dagegen hat man eben auch Paduk zum Beispiel in dem Edelholzartikel, was auch so ein tropisches Holz ist. Ne, so wie zum Beispiel Grenadill, Königsholz und sowas. Das sind alles tropische Hölzer. Dagegen zum Beispiel hier Walnuss, Rüster, was die Ulme ist. Also Rüster wird, als Rüster wird das Holz der Ulme bezeichnet. Elsbeere ist auch ein einheimisches Holz. Ne, es gibt also durchaus auch relativ viele einheimische Hölzer, die durchaus edle Optiken aufweisen können. Und das ist eben ein weiterer Vorteil von Holz, dass man alleine durch Holzauswahl, also durch die Auswahl der Holzart und dann auch durch die Auswahl des eigentlichen Holzes, welches man dann an einer Oberfläche zum Beispiel sichtbar haben möchte, sehr gute optische Effekte erzielen kann und auch gestalterische Aspekte herausarbeiten kann. Ja, was mit Holz durchaus sehr gut möglich ist. Zudem kommt halt noch dazu, dass Holz im Allgemeinen durchaus als wohnlich empfunden wird.
Ne? Ja, es schafft so eine angenehme Atmosphäre, ne?
Genau.
So im Vergleich zu einem Raum, der voll aus Metall besteht, da kommt man sich hier vor wie im Krankenhaus.
Ganz genau, richtig. Oder ne, Betonwände, wie du vorhin sagtest, oder sowas. Ne? Holz schafft so einen wohnlichen Charakter. Und jetzt sind wir an dem Punkt, was ist denn deine, wo wir bei deiner Vorstellung von Holz sind? Weil ich würde mal behaupten, dass du relativ wenige massiv hölzerne Gegenstände in deiner Wohnung hast. Sondern dass du im Gegenteil dazu relativ viele Gegenstände in deiner Wohnung hast, die möglicherweise aus Spanplatte oder anderen Holzwerkstoffen bestehen und auf irgendeine Art und Weise mit einer Holzoptik ausgestattet sind. Sei es eine Kunststoffschicht in Holzoptik oder tatsächlich ein Furnier. Man wählt, trotzdem man dann Holzwerkstoffe verwendet, die natürlichen Eigenschaften von Holz nicht mehr so wirklich aufweisen, dann trotzdem immer noch eine Holzoptik, weil auch das ein angenehmer optischer Eindruck ist.
Ja.
Deshalb Holz. Es ist einfach durchaus auch angenehm. Ich muss aber sagen, man kann da auch, es ist auch angenehm zu verarbeiten, wenn man dann mal Holz in der Hand hat. Ich mache das gerne. Ich mache das wirklich einfach gerne, Holz verarbeiten. Es macht auch Spaß.
Das würde ich hoffen, dass du deinen Beruf nicht hast. Das soll bitte schön der IT verwalten bleiben.
Okay, gut, das.
Nee, ja, Quatsch.
Die Diskussion führen wir jetzt nicht weiter.
Ja, genau.
Nee.
Gut. Weil das ist halt immer so ein Spruch, deswegen haben wir auch die Folge auch so genannt, dass das ist so ein Meme, das zieht sich durch die ganze IT so durch, offenbar, dass Leute dann halt, nachdem sie stundenlang irgendwelche blöden Fehler gesucht haben und sowas, dann einfach sagen, jetzt reicht es, ich mach doch lieber was mit Holz oder so. Mhm. Also gerade heute habe ich mit dem Kollegen neben mir etwa 3 Stunden lang versucht rauszufinden, warum unser neuer Datenbank-Einrichtungsprozess dazu führt, dass der Backup-User leider keine Berechtigung hat, die Backups zurückzuspielen. Und am Ende ist halt rausgekommen, ja, wir wissen es immer noch nicht. Wir müssen morgen nochmal gucken. Und das ist natürlich irgendwie nicht so genugtuend.
Ja, es können natürlich auch Fehler geschehen. Ne? Also es ist jetzt gerade in der Holzverarbeitung, es ist möglich, 5 Minuten vor Fertigstellung eines Objekts einen Fehler zu machen, der das ganze Objekt ruiniert.
Ja.
Es hat solche Vorkommnisse gegeben, auch in meiner Karriere schon. Ne? Dass man also, keine Ahnung, noch eine Bohrung setzen möchte oder was in der Art. Und dann ist diese Bohrung zu tief oder zufällig doch an einer falschen Stelle oder sowas. Und dann fängt man einfach nochmal von vorne an. Nicht zur Strafe, nur zur Übung.
Ja, ich glaube, das wäre mir auch suspekt, wenn irgendjemand behauptet, dass er noch nie einen Fehler gemacht hat in seiner Profession.
Ja, also, wie gesagt, also man kann durch eine einfache Unachtsamkeit auch hier relativ viel Schaden und auch finanziellen Schaden anrichten. Das ist schon so. Gut, aber um mal von diesem schwermütigen Gedanken wegzukommen, habe ich jetzt hier mal noch so ein paar Fachrichtungen aufgeschrieben, um einfach nur mal so einen Eindruck dazu oder davon zu bekommen, dass der Tischlerberuf ja durchaus recht facettenreich ist. So, da habe ich hier als allererstes mal den Möbeltischler stehen, ne? Da kann man irgendwie. Ich habe einfach nur mal dahinter geschrieben, was die so machen. Herstellung und Montage von mobilen und Einbaumöbeln. Ne? Also alles, was man irgendwie Möbel kennt. Du hattest schon während des Vorgesprächs darauf hingewiesen, dass Einbaumöbel irgendwie so ein Widerspruch in sich ist, weil dann ist es ja nicht mehr mobil, aber wir belassen es trotzdem mal bei diesem Begriff.
Dass auf jeden Fall Immobilie und Möbel dieselbe Wortherkunft haben.
Ja, so ist es. Dann gibt es hier Bautischler.
Wenn auch als Gegenwörter.
Dann gibt es hier Bautischler, da stellen also Bauelemente her. Bauelemente hatten wir heute schon mal, das sind so klassischerweise Türen, Fenster. Das ist das, was man so als Bauelemente kennt. Dann das, was ich gelernt habe, Treppenbau, also irgendwie Herstellung und auch Belag von Treppen. Und da fallen dann eben auch Geländer und Brüstungen mit rein. Belag von Treppen würde man zum Beispiel machen in einem Haus, das eine gegossene Betontreppe hat. Und man möchte aber einen wohnlichen Eindruck schaffen und deswegen die Treppe mit Holz belegen. Ja, das wäre so ein typischer Holzbelag auf einer Betontreppe. Fällt durchaus auch mit in diese Treppenbauspezialisierung mit rein, weil man dazu ein gewisses Grundverständnis trotzdem von Treppengeometrie braucht und auch gewisses Spezialwerkzeug, ohne dass es zu einem relativ großen Schmerz werden kann, solche Beläge herzustellen. Dann haben wir hier Innenausbau. Da habe ich mal hingeschrieben, die Erstellung von bewohnbaren Raumoberflächen auf Basis des Rohbaus. Das bedeutet also im Wesentlichen, dass man aus einem Rohbauzustand irgendwie eine fertige Wandoberfläche oder Decken- oder Bodenoberfläche herstellt, sowas, also
sowas wie diese Holzvertäfelung, die wir vorhin hatten.
Genau, sowas wie die Holzvertäfelung, die wir vorher hatten. Oder eben eine Gipskartonverkleidung, die dann vom Maler weiterbearbeitet werden kann. Oder eben, wie gesagt, so eine Paneldecke oder eine Kassettendecke. Böden, der Klassiker, ne? Also sowohl irgendwie Dielenböden, als auch Parkettböden, als auch so Klicklaminate oder sowas. Wird auch alles im Innenausbau gemacht. Was so eine weitere Spezialisierung vom Innenausbau wäre, das wäre der Ladenbau. Ne? Wo also wird durchaus also Erstellung und Einrichtung von Verkaufspräsentationsflächen, habe ich hier geschrieben. Inklusive zum Beispiel von Kassenbereichen. Ne? Das sind also Betriebe, die dann irgendwie eine Ahnung davon haben, wie so ein Kassenbereich eigentlich aussehen muss, je nachdem, was man da für ein Geschäft hat. Ob man dann ein Bekleidungsgeschäft hat, dann man kennt das ja, die brauchen so einen bestimmten Bereich, wo die Waren hingelegt werden können. Dann können die ausgebreitet werden, dann können ihre...
auch sowas wie die Umkleiden, ne?
Genau, auch sowas, ne? Dann hat man diesen Kassenbereich, dann wird da dieser Diebstahlschutz von der Kleidung entfernt und all solche Sachen. Diese Chips darunter gemacht und all sowas. Das ist also einfach nur nochmal Innenausbau sehr spezialisiert, so dass man, ne, wenn du gerade auch Umkleiden gesagt hast, die wissen dann, was müssen da für Spiegel rein, wie muss das Licht da drin sein, was können wir für Vorhangstangen verwenden, wie sind die Beschläge so, dass die halten und zwar auch 10 Jahre, wenn der Laden ständig geöffnet ist und der Vorhang am Tag, ich weiß nicht, 3.000-4.000 Mal auf und zugezogen wird und solche Dinge, das gehört da alles mit rein.
Ich hatte jetzt gerade beim Ladenbau eher so gedacht, ist das nicht eigentlich eher Metallbau? Ich hatte auch so einen Bekannten, der Metallbau so Flachbleche verarbeitet hatten, sowas, um dann so Kassentische zu bauen, aber das ist dann, glaube ich, eher im Supermarktbereich, wo es dann alles aus Metall ist, versus, was du jetzt eher meintest, ist eher so Einzelhandel für Kleidung und sowas, ne?
Ja, genau, richtig. Ja.
Wo das dann auch wieder wahrscheinlich ein bisschen wohnlicher sein soll, während das im Supermarkt eher darum geht, die Leute schnell abzufertigen und eher so einen Nichtort zu schaffen.
Das kommt zum Beispiel auch ein bisschen darauf an, ob man dort Lebensmittel oder Nicht-Lebensmittel verkauft.
Das kann auch gut sein, ja.
Na, weil dann das spielen dann zum Beispiel auch wieder hygienische Bestimmungen mit rein und so weiter. Was sind das für Lebensmittel? Sind die fest verpackt? Werden die am Kassentisch portioniert? Ne? Also eine Käsetheke ist da so ein bisschen anders. Also das ist immer so. Das ist
ja auch bei so einem Fließband an der Supermarktkasse kann ja auch mal ein Glas zu Bruch gehen und dann ist ja Reinigungsfähigkeit auch ein wichtiger Parameter.
Ja, genau. All solche Dinge. Damit kennen sich eben diese Ladenbauer aus. Ja, das ist jetzt auch nichts, wo ich irgendwie eine besonders große Expertise hätte. So, dann haben wir noch so diese klassischen Montagebetriebe. Ne? Das sind so die Leute, die sich irgendwie Fenster und Türen auf Baustellen liefern lassen, um die dann einzubauen, was vorwiegend auf Großbaustellen gemacht wird. Und die dann in großem Maße ohne Fertigungsstätten auskommen. Ne? Also die irgendwie ihre Montagematerialien entweder geliefert bekommen in ihre Lager oder die direkt einkaufen nach Bedarf und dann halt nur im Wesentlichen zur Montage da sind. Dann habe ich hier noch Bodenleger stehen. Verlegen und Aufarbeiten von Parkett, Dielen, Laminat und anderen Böden.
Ja, das hat man eben schon bei dem Innenausbau mit thematisiert.
Ja, genau. Ist allerdings auch so, dass der Bodenleger zu einem eigenen Lehrberuf in den letzten Jahren avanciert ist. Oder in den letzten Jahren, vor einiger Zeit schon. Ja, aber das ist eben auch so ein Aspekt, der aus der Tischlerei mitkommt. Dann habe ich hier in Klammern stehen Messebau. Vergleichbar mit dem Ladenbau, aber dann doch nochmal ein bisschen anders, weil es eben so eine Mischung aus Ladenbau und Montagebetrieb im Wesentlichen ist, kann man sagen. Weil sehr viel eben mobil gemacht wird. Billardbau habe ich hier stehen. Das ist zum Beispiel auch so ein totales Spezialgebiet, was Tischlerei betrifft, so einen Billardtisch zu bauen.
Ja, damit kenne ich mich tatsächlich aus. In der Physik damals hatte ich meine Diplomarbeit geschrieben bei Professor Roland Ketzmerick an der TU Dresden. Und sogar eine Person, die einen Wikipedia-Artikel hat, kann man sich dort angucken. Und der forscht zu Billards. Das okay. Klingt jetzt erstmal komisch, aber es gibt auch den Begriff des Billards als System in der theoretischen Physik, insbesondere in der Chaostheorie. Und zwar, wenn du halt so ein idealisiertes Billard hast, also wo eine Kugel halt in so einem irgendwie geformten Gebiet sich halt bewegt, kannst du ja quasi sagen, solange es halt nicht die Wand trifft, ist es halt komplett linear und das ist dann halt uninteressant. Aber in dem Moment, wo es die Wand trifft, kannst du dann quasi ein Foto machen davon, wo die Kugel gerade ist und wie sie gerade abprallt und sowas, wie sie dann halt gerade reflektiert wird. Also wir nehmen halt wiederum an, ne, das ist halt ein perfektes Billard, also wir haben keine Reibungsverluste, wir haben perfekte Reflexionen an jeder Zeit, ne. Und immer wenn halt eine Reflexion an der Wand stattfindet, also wenn der Ball von der Wand abprallt, gucken wir uns an, wo war der jetzt gewesen, also quasi der Kontaktpunkt entlang dieser Kante und in welchem Winkel wird es gerade reflektiert und mit welcher Geschwindigkeit und so weiter. und dann entsteht halt ein Phasenraum. Also das kann man dann halt über die Zeit halt aufzeichnen und kann dann sehen, dass dann bei den allermeisten nicht ganz so trivialen Billardformen dann chaotisches Verhalten eintritt. Also dass dann dieser gesamte Phasenraum irgendwann exploriert wird. Das ist jetzt mein, das ist mein einziger Bezug, den ich zu Billard habe, der irgendwas mit meiner Ausbildung zu tun hat. Aber ich glaube, das ist auch so eine Sache, wo man wieder sehr stark auf Fertigungstoleranzen sowas achten muss, dass der Tisch irgendwie exakt gerade steht und die Banden schön gleichmäßig sind und sowas, ne?
Ja, also die Unterkonstruktion für so einen Billardtisch ist nicht einfach. Ich habe mir das mal so im Groben erklären lassen von jemandem, der das mal gemacht hat. Das, also der Tisch wird ja nicht gerade stehend gefertigt, sondern der hat einstellbare Füße. Ne? Aber ja, da muss man trotzdem eine Konstruktion wählen, die das möglich macht.
Das aber ist die auch Oberfläche, die Lauf. Oberfläche quasi muss plan sein.
Die Laufoberfläche besteht bei einem Billard aus Schiefer. Aus einem stoffbelegten Schiefer.
Ah ja.
Da liegt eine Schieferplatte drin.
Also das wird dann zugeliefert.
Genau, das wäre ein Halbzeug.
Ja.
Dann habe ich hier noch Zaunbau stehen und dann habe ich 3 Punkte gemacht, weil man das sozusagen beliebig weiterführen kann. Ja, also es gibt irgendwie relativ viele Sachen, die man sich ausdenken kann, die man aus Holz bauen könnte und auf die man sich auch spezialisieren könnte. Ja. Und jetzt wäre meine Frage, ob du denn noch Fragen hast. Ach nee, ich habe noch eine andere Frage. Ist dein Professor mal auf die Idee gekommen, so ein Billard zu kühlen?
Zu kühlen?
Naja, ja.
In Anbetracht dessen, dass es mathematische Modelle sind, glaube ich, wird das schwierig, aber müssen wir erstmal definieren, was kühlen heißt.
Naja, dann würde das vielleicht weniger chaotisch aussehen bei so einem Spiel. Aber es ist nur eine Vermutung.
Ja, nee, das ist eine andere Sache, die klären wir dann nachher. Ich glaube, in Anbetracht der Länge würde ich es mal hierbei belassen. Wir werden dann eventuell zur nächsten April-Folge diese Diskussion fortsetzen. Nee, es stimmt nicht. Ich habe schon eine andere Idee für die nächste April-Folge. Das muss ich dann noch ins Pad reinschreiben. Denn natürlich war das hier nicht die Intention, dass wir einfach mal nur so über Holz reden, sondern das war jetzt dieses Jahr unsere quasi April-Scherz-Folge, wie man am Veröffentlichungstermin ungefähr sehen kann. Nachdem wir letztes Jahr die April-Scherz-RFCs gemacht haben, hat mir jetzt dieses Jahr, dieses Thema fürs nächste Jahr, werde ich mir, wie gesagt, auch wieder was überlegen, beziehungsweise gucken, ob du meinen Vorschlag, den ich bereits vorliegen habe, für gut befinden möchtest. Damit wäre es aber für heute erstmal eigentlich alles gesagt. Ich habe noch einen Rausschmeißer, bevor wir hier Schluss machen, in eigener Sache. Wir hatten in der Folge 47, glaube ich, die zum Zeitpunkt dieser Aufnahme jetzt ein bisschen draußen gewesen ist, hatten wir um Postkarten gebeten, denn dieses Programm hier ist ja kostenlos im Internet verfügbar für alle unter einer liberalen Lizenz verfügbar. Und als Gegenleistung nehmen wir jetzt nicht irgendwelche Spenden oder verkaufen irgendwelchen Merchandise oder sowas, aber wir haben uns gewünscht, dass ihr uns eine Postkarte schickt an unser Postfach, was ihr im Impressum findet, auf der Webseite. Und es sind tatsächlich insgesamt 4 Postkarten eingetroffen. Also 3 waren im Postfach, eine aus Berlin, aus Rheinland-Pfalz und aus dem Kanton Zürich. Ich werde das jetzt mal, um Identitäten und sowas nicht zu doxen, mal nicht genauer spezifizieren, aber wir haben auf jeden Fall schon mal mindestens 3 Hörer, was das angeht. Ich habe dann auf dem jetzt neulich stattgefundenen Chaos Communication Kongress noch von der Chaos Post eine weitere Postkarte erhalten. Damit haben wir jetzt also 4 bestätigte Hörer. Ich gehe davon aus, dass alle anderen Zugriffe, die wir im Log des Webservers sehen, nur Bots sind. Das hat uns ja der Herr Musk alles erklärt, dass das Internet nur aus Bots besteht. Wenn ihr dieser Darstellung entgegentreten wollt, ist unser Postfach weiterhin für euch geöffnet. Wir wertschätzen das sehr. Und außerdem habe ich auch gesehen, dass es mal wieder eine Bewertung unseres Podcasts gab bei Apple Podcasts. Also da kann man offenbar Bewertungen hinterlassen in dem Podcast-Verzeichnis, in der App selber drinne. Und das ist natürlich eine Gegenleistung, die wir auch sehr gerne annehmen, sofern euch dieses Programm hier zusagt und einen Wert gibt, dass ihr das auf diesem Wege anderen Leuten mitteilt, damit der Algorithmus uns gnädig sei.
Ja, auch von mir Dankeschön für die Postkarten. Ich fand das toll, die zu lesen.
Genau. Dann würde ich sagen, die nächste Folge, ich wollte schon gerade sagen, die nächste Folge zimmern wir in 2 Wochen, aber das ist ja das falsche Werk. Willst du eine bessere Formulierung wählen?
Nee, besser nicht.
Die beste, die nächste Folge schrauben wir in 3 Wochen zusammen.
Okay, ja.
Damit könnt ihr rechnen.
Sehr gut.
Genau, damit kann ich leben. Auch schön.
Gut.
Danke und fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, genau. Ciao.
Ciao.